redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Wissenschaftler Florian Freistetter
und Holger Klein.
Es ist so tragisch. Obwohl ich ja immer damit hausieren gehe, ich sei Geisteswissenschaftler. Das finde ich ja, Naturwissenschaftler. Wenn ich Naturwissenschaftler interviewe und die anfangen zu schwadronieren, so ja, und dann muss man ein rechtsdrehendes Magnetfeld, was weiß ich, sag ich immer, bitte vergessen Sie nicht, Sie haben einen Geisteswissenschaftler vor sich sitzen. Da müssen die immer sehr lachen. Leute, ich habe jetzt gerade einen Experten zum Thema Hagel interviewt, was auch total krass ist. Der hat Hagelkornmodelle da gehabt und eins davon war 11 Zentimeter groß.
Das ist groß, ja.
11 Zentimeter, also ein Tennisball, großes, gezacktes Ding ist aus dem Himmel gefallen. Und zwar nicht nur eins, das ist schon echt heftig.
Ja, das habe ich noch nicht erlebt, aber will ich auch nicht erleben.
Also zudem hatte ich das mal gesagt mit dem Geisteswissenschaftler und dann ritt er von sich aus die ganze Zeit darauf rum. Das war sehr lustig. Mhm. Als ich dann irgendwann mal was richtig gesagt habe, was vermutet habe, meinte, ja, und das, warten Sie, das ist deswegen. Der meinte, ach, Sie an, der Geisteswissenschaftler.
Bist du Geisteswissenschaftler oder?
Naja, nicht so richtig. Ne? Ich bin halt scheinfrei, aber habe die Masterarbeit noch nicht fertig.
Ja, das zählt nicht natürlich.
Das zählt dann natürlich nicht, wobei es ist halt eigentlich auch egal. Also jetzt im.
Nee. Das muss schon alles mit Marke und Siegel und sonst gilt das nicht. Du musst alles in Ordnung haben.
Es muss alles seine Ordnung haben. Genau. Wo kommen wir denn sonst hin?
Genau.
Wo kommen wir denn sonst hin? Warst du mal wieder unterwegs? Hast du wieder schöne Reisen gemacht?
Während ich momentan bin ich jetzt zurück. Also ich kam, obwohl ich war zwischendurch, wobei ich war nochmal im Erzgebirge. Dort auf der Sternwarte, wo der Asteroid entdeckt worden ist, der meinen Namen trägt.
Ah, das war cool. Haben Sie dich gefeiert?
Ja, auch. Na, es war so eine Konferenz. Es war eine Konferenz für Kleinplanetariumsbetreiber. Also Betreiber von Kleinplanetarien, die treffen sich da anscheinend irgendwie jährlich oder sowas und die haben eine Konferenz gemacht. Und da bin ich auch eingeladen worden, um einen Vortrag zu halten und habe dann eben auch dann offiziell, also der Asteroid ist ja schon irgendwie letztes Jahr benannt worden, hat man da noch offiziell so eine Urkunde bekommen und eine Salami. Ja. Nee, das ist anscheinend Drehbach, heißt dieses Erzgebirgsdorf, und da das ist anscheinend berühmt für seine Wurstwaren. Da gab es irgendwie so VEB-Kombinat Wurstwaren, fragen wir dich irgendwas früher. Und das ist anscheinend immer noch berühmt und da hat jeder Vortragende hat eine Salami geschenkt bekommen dort.
Das ist aber nett.
Ja, sag mal, mein Leben ist interessant. Ich meine, wann sonst kommt man auf eine Tagung für Kleinplanetariumsbetreiber im Erzgebirge und kriegt Salami geschenkt? Ich meine, das hat nicht jeder.
In dieser Kombination hat das wahrscheinlich niemand.
Genau, naja, alle, die auch dort waren, aber sonst.
Nee, ab wann ist ein Kleinplanetarium oder ab wann ist ein Planetarium kein Kleinplanetarium mehr, sondern ein Großplanetarium?
Das müsstest du mal einen Planetariumsmenschen fragen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, es hängt wahrscheinlich von den Projektoren ab oder von der Fläche. Also es gibt ja, ich weiß nicht, in wie vielen Planetarien du schon warst.
Einem, zwei.
Ja. Also welche waren das?
London und hier das am hier in Berlin.
Da gibt's zwei.
Das im Prenzlauer Berg da oben. Wie heißt denn das?
Ich kenne das am Insulan, aber das meinst du wahrscheinlich nicht,
oder? Das meine ich nicht, meine
das
andere.
Ja. Nee, das andere kenne ich nicht dafür. Ja, also es werden auch Großplanetarien gewesen sein.
Das ist, ja, denke ich schon. Das ist in London auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja.
Diese kleinen Planetariumsprojektoren, das sind ja meistens auch nur wirklich so kleine, also die Geräte, die kannst du wirklich so auf dem Schreibtisch stellen im Wesentlichen. Ja, also diese Projektoren, das sind wirklich so kleine Dinger und nicht diese riesen Geräte, die du in Jena oder in anderen Großplanetarien hast. Also, aber es gibt sicher irgendwie ein Kriterium, aber frage mich jetzt nicht, welches das ist. Aha. Aber wie gesagt, in Ostdeutschland hat der Zeiss damals da wirklich seine ganzen Projektoren überall verteilt. Da gibt es sehr, sehr viele. Also wirklich die ganzen kleinen Dörfer und Städte haben alle ihre eigenen kleinen Planetarien. Die Schulen haben oft kleine Planetarien dran. Also da gibt es schon ziemlich viele.
Das ist sowas, was mit dem ich in meiner Schulzeit praktisch nicht in Berührung gekommen bin.
Nee, so Schulsternwarten, Schulplanetarien, das gibt es hier noch sehr, sehr oft. Ist gut.
Finde ich schön. Mhm. Also ich finde das echt schön. Also weil das ist halt auch immer ein sehr cooler Zugang zur Wissenschaft.
Auf jeden Fall.
Also wie gesagt, das ist ja auch so blöde, komische Billophysik, die man da in der Schule macht, in diesen komischen Modellen.
Ja, also DDR war ja Astronomie auch ein eigenes Schulfach, also Pflichtfach, was jetzt, glaube ich, ist noch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, glaube ich, oder Mecklenburg-Vorpommern. Drei Länder haben noch Astronomie als Pflichtfach. Eine Stunde, ich glaube, ein oder zwei Stunden in der 10. Klasse. Und früher war es halt in der ganzen DDR Pflichtfach. Und insofern, super. Ja. Also gibt doch immer wieder Initiativen, das halt auszuweiten, aber so diese der Schulastronomie, aber ja, ist halt bis jetzt noch nicht wirklich durchgesetzt, weil dann heißt es immer ja, aber dann will jeder, dann wollen irgendwie die irgendwie Archäologie als Schulfach oder Wirtschaftskunde, gut, Wirtschaftskunde ist ein Schulfach, aber das geht ja quasi immer um, dass man, ist der Trend, geht ja auch eher dazu, dass man irgendwie auch so Chemie, Biologie, Physik zusammenfasst, so ein Schulfach Naturwissenschaft und das nicht aufspaltet. Aber ich meine, gerade Astronomie, wir halt schon, weil Astronomie ist halt wirklich so ein Fach, da kannst du halt nicht nur Wissenschaft mit erklären und vermutlich Wissenschaft noch, wie du gesagt hast, vorhin wesentlich besser unter die Leute bringen, weil es halt so ein faszinierendes Fach ist als mit Physik, sondern du kannst ja auch irgendwie, da steckt ja auch jede Menge Kultur mit drin und Gesellschaft und weiß Gott was alles, ja, also da kannst du
ja Himmelsbeobachtung, ja, das ist ja auch ein soziologisches
Phänomen, ja. Religion, alles, das kannst du halt wirklich so ein wunderbares, interdisziplinäres, fächerübergreifendes Dingens draus machen, wenn du es wollen würdest.
Das wäre schon cool, wenn die Bildungspolitiker da den Mut hätten zu sagen, wir machen das jetzt, wir schleifen jetzt einfach mal, wir nehmen die Einzeldisziplinen alle zusammen und machen halt nicht irgendwie 2 Stunden Physik, 2 Stunden Bio, 2 Stunden Chemie oder sowas, sondern 6 Stunden Naturwissenschaften und da packen wir dann auch sowas rein wie Astronomie.
Ja.
Das wäre schon sehr cool.
Ja. Ja, wollen wir gleich mit Astronomie anfangen?
Mach mal. Ich habe, glaube ich, astronomisch habe ich diesmal gar nichts dabei. Mhm. Mal wieder jede Menge Gehirn, aber ja.
Kennst du das primordiale Lithium-Problem?
Das primordiale? Nein.
Ja, also das primordiale Lithium-Problem ist immer noch nicht gelöst.
Ach, verdammt, ja. Wer hat denn da wieder gepatzt?
Ja, keine Ahnung, der am Anfang, der Primordiale. Nee, also es geht darum, dass am Anfang war der Urknall. Und beim Urknall entstand Materie. Und zwar in Form von Wasserstoff und Helium. Das war alles, also diese beiden simpelsten Atome. Und ganz klein bisschen Lithium, also das drittsimpelste Atom. Ja, aber wirklich nur in Spuren, also wirklich meistens, wenn ich darüber erzähle, wie die Materie herkommt, dann erwähne ich das gar nicht, das Lithium, weil das halt wirklich so wenig war. Das ist wirklich Helium, Wasserstoff war am Anfang alles da und der Rest kam dann erst in den Sternen. Aber wenn man es genau betrachtet, ist eben auch ein bisschen Lithium beim Urknall selbst entstanden. Und das kann man jetzt, also man weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche alten Galaxienhaufen beobachte oder alte Galaxien beobachte, beziehungsweise junge Galaxien, je nachdem, wie man es betrachtet. Also wenn ich jetzt irgendwie in die Ferne schaue, dann schaue ich in die Vergangenheit und sehe, wie die Dinger früher ausgesehen haben. Und wenn ich da aus den spektroskopischen Untersuchungen nachschaue, wie viel Helium ist da, wie viel Wasserstoff ist da und so weiter, dann stimmt das alles ziemlich genau mit dem überein, was die Urknallmodelle vorhersagen. Also die Kosmologie sagt vorher, so und so viel Helium und Wasserstoff ist entstanden und so viel Helium und Wasserstoff beobachtet man auch. Das heißt, das passt gut zusammen. Nur beim Lithium passt nicht zusammen. Das heißt, man beobachtet tendenziell in den ganzen alten Sternen und Sternhaufen immer weniger Lithium, als eigentlich vorhanden sein sollte, laut den Theorien. Ah. Und das haben jetzt hier wieder Wissenschaftler aus, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, Max-Planck-Institut.
Deutsche Wissenschaft hat festgestellt.
Ja, werden vermutlich wieder andere auch dabei gewesen sein. Das war irgendwie von der Südsternwarte.
Ich verorte das so lange national, bis auch der Letzte weint und den Scherz verstanden hat, weil es beschweren sich ja wirklich Leute regelmäßig.
Echt?
Ja, ich veröffentliche das nur nicht,
aber
die beschweren sich. Ich finde das immer sehr lustig, wie verkrampft manche Menschen auch sind. Immer.
Ja, also die Wissenschaft von irgendwo hat auf jeden Fall festgestellt, dass eben, die haben den Sternhaufen M54 beobachtet, das ist eben ein sehr, sehr alter, der gehört nicht mal zu unserer Milchstraße, da hat man früher gedacht, der gehört zu unserer Milchstraße, bis man dann drauf gekommen ist, dass er zur Sagittarius-Zwerggalaxie gehört, die ist erst, das hat man 1994 rausgefunden, das ist so eine kleine Satellitengalaxie quasi, die bei uns noch mit dazugehört, die ist.
Wie, die hängt bei uns an der Galaxie, in der Galaxie mit drin?
Jein, also das ist halt, die Milchstraße ist halt von einem, ist halt, kann man sich Prinzip so ein bisschen vorstellen, wie halt so, das ist ein Planetensystem, ja, also das ist die Sonne und da rundherum sind Planeten und Monde und dann haben wir halt unsere Milchstraße und da rundherum sind kleine Zwerggalaxien, die halt auch alle dem ganzen Haufen sich mit rumbewegen. Und eine dieser Zwerggalaxien, die ist 90.000 Lichtjahre weit weg ungefähr, also noch näher dran als die Magellanischen Wolken zum Beispiel, das sind auch so Zwerggalaxien, die auch so Satellitengalaxien von uns sind. Und in dieser Sagittarius-Zwerggalaxie ist eben dieser Kugelsternhaufen M54. Da sind eben sehr, sehr alte Sterne drin. Und da hat jetzt hier Alessio Bucchiarelli von der Universität Bologna. Also die italienischen Wissenschaftler haben festgestellt.
Die italienische Wissenschaft?
Genau. Ja, also die haben gefragt, dass eben diese Sterne dort nur ein Drittel von der Menge an Lithium enthalten, die enthalten sein sollte. Und wie gesagt, das ist eben, man weiß immer noch nicht, wo das Zeug abgeblieben ist. Also es gibt halt verschiedene Lösungen. Entweder, dass das Lithium, was da war, dann durch irgendwelche die ganzen Kernreaktionen im Inneren der Sterne, dass es da eben auch, kann ja auch zerstört werden, Atome, ja, also wenn ich jetzt irgendwas zusammenfusioniere, dann habe ich danach weniger als vorher und man hat vielleicht noch nicht alle diese ganzen Kernfusionsreaktionen, die da existieren, komplett verstanden oder komplett entdeckt und vielleicht ist da noch irgendwo eine Reaktion übrig, die halt Lithium kaputt macht oder man hat die ganzen Reaktionsraten nicht wirklich komplett verstanden. Das heißt, dass zum Beispiel irgendwo mehr Lithium erzeugt wird, als man dachte, oder weniger Lithium erzeugt wird. Das heißt, diese ganzen müssen dann die Kernphysiker klären, nicht die Astronomen. Ja. Oder dass vielleicht halt wirklich die Kosmologie noch nicht ganz durchdrungen ist. Ja, also dass man halt irgendwie diese ganzen neuen Geschichten von irgendwie dunkler Materie, dunkler Energie, Quantengravitation und alles, diese ganzen offenen Probleme in der Kosmologie, dass da nochmal noch irgendwas rauskommt, das uns dann erklärt, warum das da ist. Aber dieses primordiale Lithiumproblem, das ist, wie eben diese deutsche Wissenschaft, italienische Wissenschaft, welche Wissenschaft auch immer, festgestellt hat, ist immer noch da. Also wir haben es immer noch nicht verstanden, warum das Lithium nicht das macht, was das machen soll.
Dafür haben wir aber verstanden, warum HIV macht, was es gemacht hat.
Ja.
Das sind goldene Überleitungen, oder?
Das ist ja.
Hervorragend. Also die britische und die österreichische Wissenschaft haben festgestellt, wo das HIV-Virus entstanden ist und wie es sich ausgebreitet hat. Und das haben sie gemacht mit, Achtung, Statistik, was ich irgendwie eine ganz witzige Sache finde. Die haben halt nachgeguckt, man kann irgendwie in die DNA der Viren gucken und dann gucken, wie sich dieser ganze Krempel ausbreitet. Das ist sowas, wovon ich nicht wirklich viel verstehe. Man nennt es Erbgutsequenzierung, die sie betrieben haben und haben auf diesem Wege der Erbgutsequenzierung die Evolution dieses Organismus, also dieses Virus, nachvollzogen und haben sich besonders angeguckt HIV-1M. HIV-1M ist für 90% der Erkrankungen weltweit verantwortlich und der Ursprungsort ist mit großer Sicherheit, was schon mal echt eine Ansage ist, finde ich, mit großer Sicherheit Kinshasa im Kongo.
Okay.
Da ist das.
Also generell oder jetzt quasi da, wo der erste Mensch irgendwie angesteckt worden ist oder wo das Virus selbst entstanden ist?
Wo der erste Mensch, oder sagen wir mal, wo die Pandemie ausgebrochen oder wo die Epidemie ausgebrochen ist, sagen wir mal so, also sowas wie Patient Null kommt da aus der Ecke. Passt zu früheren Studien, die errechnet haben, dass es in den 20er Jahren angefangen hat, also dass der Übergang auf den Menschen irgendwann in den 20er Jahren gewesen sein muss. Und ist dann erstmal tatsächlich auch in Kinshasa geblieben. Und hat sich in Belgisch-Kongo ausgebreitet, weil die da die Eisenbahn hatten. Das ist ganz interessant. Also die konnten halt entlang der Eisenbahnlinien eine Ausbreitung des Virus feststellen. Dann hat es sich noch ein bisschen weiter verbreitet in den 60er Jahren, weil die Sexarbeit zugenommen hat, weil im Gesundheitssystem unsaure Spritzen benutzt wurden und weil es Arbeitsmigranten aus Haiti gab. Was ich auch schon irgendwie bizarr finde, dass Haitianer im Kongo zum Arbeiten hingefahren sind, obwohl wahrscheinlich Kolonialzeit, die sind wahrscheinlich eher verschleppt worden oder sowas. Und die sind dann zurück in die Heimat in den 60ern und haben das HIV-Virus mitgenommen nach Haiti und da ist es dann erst zur Pandemie geworden. Fand ich irgendwie ganz spannend, dass sie das Ding gefunden haben. Also da kann man jetzt auch nicht wenig mit anfangen oder auch nicht viel mit anfangen wahrscheinlich.
Ja, man kann es
vielleicht. Aber wissen wir jetzt, wo es herkommt.
Man kann es vielleicht daraus irgendwie dann halt irgendwie generell. Also man weiß halt, wenn man weiß, wie sich so Pandemien ausbreiten, dann kann man es vielleicht bei der nächsten Pandemie irgendwie irgendwelches Wissen draus ziehen. Also
ja, wobei wie Pandemien sich ausbreiten, weiß man ja schon. Und ja, eigentlich müsste es halt im Flugverkehr einstellen, sofort, ne? So Ebola, sofort alle Flugzeuge auf den Boden. Aber kannst halt nicht schlecht bringen. Oder Schiffe anhalten.
Was mich jetzt interessiert hätte, quasi, du hast gemeint, wo es herkommt. Also da dachte ich halt, dass man wirklich rausgefunden hat. Meistens bei Ebola ist es, glaube ich, auch so, dass das irgendwie auch wieder von den Tieren quasi übergesprungen ist, weil die Leute da wieder irgendwelches Buschfleisch gegessen haben oder irgendwelche Fledermäuse haben die gegessen, glaube ich, und wo das dann irgendwie rüberkam auf die Menschen. Oder so habe ich letztes irgendwo gehört, so nebenbei. Und das wäre halt auch interessant. Ich glaube, sowas über HIV haben.
Die These oder die Theorie oder Mutmaßung, dass es vom Affen kommt. Also sie haben es halt in Affen nachweisen können. Ich glaube in Schimpansen. Und gehen davon aus, dass der Sprung auf den Menschen stattgefunden hat, weil Affenfleisch verzehrt wurde.
Ja, genau. Das ist das Gleiche mit ja. Du meinst das HIV, oder?
HIV,
genau. Ja. Bei Ebola habe ich das gehört, dass das halt irgendwie von irgendwelchen großen Fledermäusen gekommen ist, die da irgendwie auch anscheinend gegessen worden sind. Also dieses ganze Buschfleisch, wie das da heißt, was die dort alles irgendwie in Afrika teilweise immer noch gegessen wird. Und dass da halt dann solche Viren von den Tieren zu den Menschen kommen können. Aber wie gesagt, bei das habe ich nur so nebenbei gehört, keine Ahnung, ob das wirklich so war oder ob ich da was falsch verstanden hatte.
Weiß ich aber auch nicht. Also von Ebola habe ich, keine Ahnung, habe ich auch nicht, gar nicht mitgekriegt, wie der Forschungsstand oder sowas ist. Aber da bricht ja jetzt die nackte Panik aus demnächst. Das wird noch lustig.
Ja, ich bin gespannt,
was daraus wird. Also jetzt haben wir es ja in Amerika. In Deutschland werden ja einzelne Ebola-Patienten behandelt. Ich bin mal gespannt, wann das so überschwappt, wann die Montagsdemonstranten auch die Abschaffung von Ebola fordern.
Ja, das wird noch, so wie gesagt, das klingt, das könnte jetzt irgendwie so fangen, irgendwie so Weltuntergangsfilme fangen da so an.
Ja, genau.
So wie jetzt,
genau.
Das irgendwie, da hört
man den Nachrichten anfängt, irgendwo so Affen bisschen an Wände zu malen, dann wissen wir, dass was nicht stimmt.
Genau. Es fängt, was man hört.
Bruce Willis ohne Zähne hier rummarodiert.
Ja. Genau. Ja, Gott, wie alt ist denn der? Der hat doch jetzt schon keine Zähne mehr, oder?
Stimmt, kann gut sein, ja.
Genau, der muss auch schon uralt sein, mittlerweile.
Stimmt.
Tja, ich habe keine goldene Brücke.
Macht nichts, hau rein.
Ja, ich habe gerade kurz überlegt, ob mir was einfällt, aber ich habe gedacht, ich lasse es einfach und rede stattdessen über deine Haare.
Meine Haare, ich habe ja kaum welche.
Genau, du hast kaum welche. Hast du denn was wenn du hast die, glaube ich, abrasiert auch, oder?
Ja.
Die wenn du sie nicht abrasieren würdest, wie hättest du dann eine Glatze, eine Halbglatze, Geheimratsecken?
Geheimratsecken hätte ich dann.
Ja. Geheimratsecken. Da gibt's nämlich hier, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar in Form von Pavel Sickinger vom Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie der Uni Bonn.
Keltologie?
Wird anscheinend auch erforscht. Ja. Das ist, finde ich, eine wahnsinnig coole, absurde Art der Forschungsvorhaben. Der ist Linguist und hat untersucht, wie deutsche Engländer, also Deutschsprechende, Englischsprechende und Japanischsprechende verschiedene Stadien des Haarausfalls bezeichnen.
Der hatte Langeweile, ne?
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es geht darum, dass du, die wird dir bekannt sein als Betroffener, mir ja auch. Der Haarausfall ist ja was kontinuierlich ist. Das fängt ja harmlos an und dann irgendwann wird es immer mehr und immer mehr. Also dann kommen die Geheimratsecken, dann werden die immer größer, bis sie sich dann irgendwie so wie bei mir. Also ich habe auch mit Geheimratsecken angefangen und jetzt mittlerweile bin ich schon so bei Halbglatze ungefähr. Also die Geheimratsecken vereinen sich schon langsam und es ist halt so ein kontinuierlicher Prozess und
ja. Ich finde in dem Zusammenhang den Ausdruck betroffen etwas unpassend, weil ich würde mich ja freuen, wenn mir die Haare einfach ausfallen würden, dann müsste ich die nicht mehr abrasieren.
Ja, okay.
Die nerven mich nämlich.
Kann man auch sehen, kannst du nicht irgendwie weglasern lassen oder sonst irgendwas?
Weiß ich gar nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe da ist mein Leidensdruck jetzt auch nicht so groß. Also den kann ich auch gelegentlich mal abrasieren.
Ja, also der wollte jetzt quasi wissen, ob diese ganzen Bezeichnungen halt eben irgendwie Glatze, Halbglatze, Geheimratsecke, ob das quasi jetzt irgendwie, ob das sprachlich gut abgegrenzt ist oder ob diese willkürlich gezogenen Grenzen quasi auch sprachlich eingehalten werden. Hat dann eben geschaut, hat irgendwie hier 160 Probanden aus den USA, 160, 69 aus Japan, 230 aus Deutschland und hat denen halt quasi so Bilder vorgelegt mit verschiedenen Stadien des Haarausfalls und die dann gebeten, das zu bezeichnen und hat halt festgestellt, dass quasi die ähnlichen Stadien auch quasi ähnlich konkret bezeichnet werden. Also alles, was in Deutschland jetzt als Geheimratsecke bezeichnet worden ist, das haben die Amerikaner Widow's Peak genannt, ja, also Witwenspitze, also so heißt anscheinend die Geheimratsecke dort. Also das ist das quasi gleichzeitig. Und in Japan heißt das Emojigata Hage, keine Ahnung, kann kein Japanisch, weiß nicht, was ausspricht, aber es ist halt egal, in welcher Sprache, es wurde immer das gleiche Stadium des Haarausfalls wurde immer von allen gleich konkret bezeichnet und bei Glatze war es genauso und bei Halbglatze. Aha. Übrigens heißt im Japanischen würde deine Haartracht oder deine nicht vorhandene Haartracht würde Tsuru Atama genannt, was so viel wie rutschiger Kopf heißt.
Rutschiger Kopf, das gefällt mir. Das hat sowas vor. Also mein indianischer Name ist Rutschiger Kopf. Sind halt Japaner, aber ist ja egal. Ja. Ich bin halt westwärts, wollte ich nach Japan fahren und habe da ein Volk gefunden, das mich Rutschiger Kopf genannt hat.
Ja, also der Linguist zieht dann das Fazit, es zeigt sich, dass es klare Tendenzen gibt. In allen drei Sprachkulturen kristallisieren sich Begriffsgrenzen zwischen den eigentlich kontinuierlich verlaufenden Glatzenstadien heraus. Solche Wörter lassen sich also direkt in Begriffe ohne sprachliche Umschreibung übersetzen, weil sie offensichtlich die gleichen Vorstellungen im Gehirn abrufen. Also die linguistische Glatzenforschung hat hier einen großen Schritt vorwärts gemacht.
Wir danken der linguistischen Glatzenforschung.
Genau, und damit ist diese Forschung mein heißer Kandidat auf den Ig-Nobelpreis 2015.
Also denn, Forschung, die nicht wirklich genau, irgendwie.
Denn die wurden also, die echten Nobelpreise werden ja nächste Woche verliehen oder sind schon verliehen worden, je nachdem, wann das hier gesendet wird oder gehört wird. Aber die Ig-Nobelpreise sind ja jetzt erst vor kurzem verliehen worden. Ich weiß jetzt nicht für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast und da die tollen.
Wer hat denn gewonnen?
Es gibt viele verschiedene. Also im Physikpreis haben Japaner gewonnen, 4 Stück. Die haben untersucht, der Artikel heißt Frictional Coefficient an der Banana Skin. Das heißt, die haben untersucht die Reibung zwischen Schuhe und Bananenschale und Bananenschale und Boden. Was also die haben quasi physikalisch erforscht, was passiert, wenn ein Mensch auf eine Bananenschale tritt. Ja. Dann gibt's den Preis, der Preis für Neurowissenschaften waren Chinesen und Kanadier und die haben also der Artikel heißt Seeing Jesus in Toast: Neural and Behavioral Correlates of Face Pareidolia. Das heißt quasi, wir haben untersucht, was im Gehirn von Menschen vorgeht, die Bilder von Jesus in einem Toast erkennen. Was man sieht man immer wieder in diesen Boulevardmedien irgendwie Frau aus Texas hat Jesus auf ihrem Toast oder auf ihrem
Käsesandwich entdeckt. Ja, hinterher bei eBay.
Genau. Und die haben halt das wissenschaftlich erforscht, was da passiert.
Wobei ich das finde ich eine interessante Forschung. Also das muss ich mal gucken, ob ich das finde. Das ist ganz spannend, weil das ja man sieht ja oft auch Dinge erst nachdem man darauf hingewiesen wurde, dass sie vorhanden sind. Das gibt's in der Psychoakustik gibt's das auch.
Genau, ja.
Dieses Stairway to Heaven rückwärts hören, wo also wenn du Stairway to Heaven rückwärts abspielst, hörst du den Sänger singen Here's to you sweet Satan. Das hörst du aber nur, wenn du weißt, dass du es hören sollst. Genauso bei Britney Spears gab's das auch mal, und zwar bei Oops I Did It Again. Es gibt eine Stelle in Oops I Did It Again. Wenn du die rückwärts abspielst, singt Britney Spears Sleep with me, I'm not too young. Aber du hörst es nur, wenn du weißt, dass du es hören sollst. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend.
Also was mich da interessiert bitte ist, wer ist der Erste, dem sowas aufgefallen ist und warum hören? Warum will der das hören, wenn er Britney Spears? Erstmal, warum hört man sich Britney Spears überhaupt rückwärts an und wieso komme ich dann auf die Idee, dass die Frau zu mir sagt, hey, schlaf mit mir, ich bin alt genug. Also das wäre vielleicht die eigentliche psychologische Forschung. Also es gab auch noch einen Psychologiepreis, das dürfte auch gefallen. Da geht's, der Artikel hieß Creatures of the Night, Chronotypes and the Dark Triad Traits. Da geht's um Menschen, die nachts lange aufbleiben und warum die, wie anscheinend die Forschung zeigt, im Durchschnitt eher narzisstisch, eher manipulativ und mehr psychotisch sind denn als Menschen, die früh aufstehen. Aha. Also die Nachtmenschen sind anscheinend eher Arschlöcher als die Morgenmenschen, haben die australischen, amerikanischen und britischen Wissenschaftler herausgefunden.
Das passt ja dann auch ganz gut. Das deckt sich dann mit meiner Alltagserfahrung, weil ich bin ja auch eher ein Spätaufsteher und werde regelmäßig für ein Arschloch gehalten. Von daher
passt ja. Dann gab es noch einen für Public Health, also Gesundheitswissenschaften, öffentliche Gesundheit, von Leuten hier, Tschechien, Japan, USA, Indien. Die haben untersucht, ob es die geistige Gesundheit vom Menschen beeinflusst, wenn sie eine Katze haben.
Ja, zum Negativen.
Das habe ich, also ich glaube, da geht's auch hier um Toxoplasmose und sowas, ja.
Ach so.
Also das die kann ja auch irgendwie, weiß nicht genau, was Toxoplasmose macht, aber hat durchaus irgendwie auch Auswirkungen aufs Gehirn und wie das gemacht worden ist. Also das habe ich jetzt nicht genau, ich habe jetzt hier nur die Zitate gelesen, nicht in die eigentliche Arbeit. Mhm. Biologie war auch schön. In Biologie, das ist wirklich ein wunderbarer Artikel, da ging's um, hier sind auch Deutsche mit dabei, ja, es hat auch mit Deutschland einen Ig-Nobelpreis bekommen, gemeinsam mit Tschechien und jemanden aus Sambia. Ging's um die Frage, oder nicht um die Frage, sondern um die Tatsache, dass Hunde, wenn sie pinkeln und kacken, dass sie ihren Körper dabei mit dem Erdmagnetfeld ausrichten.
Ach echt?
Wird zumindest in der Arbeit Dogs are sensitive to small variations of Earth's magnetic field. Das wurde veröffentlicht in der Zeitschrift Frontiers in Zoology. Und die haben es anscheinend festgestellt, ja, dass Hunde sich beim Kacken nach dem Erdmagnetfeld ausrichten. Warum, weiß keiner, aber
Das würde also bedeuten, dass also wenn Hunde kacken, dann stehen ja gerne mal Herrchen und Frauchen daneben, gucken sich das an. Das ist dann also gar keine Fäkalsodomie, sondern im Grunde ist das Physik.
Also genau.
Wissenschaftliche Experimente. Citizen Science. Oh, passend.
Genau. Dann haben wir noch, es gibt noch einen Kunstpreis. Also die haben ja keine fixen Kategorien beim Ig Nobelpreis. Da wird einfach irgendwas ausgezeichnet und dann irgendwie einen Titel dafür gesucht. Und der Kunstpreis ging nach Italien. Die haben haben quasi ich verstehe nicht, was die gemacht haben. Die haben ich probiere es ja gerade.
Keiner weiß, was sie gemacht haben. Nee,
for measuring the relative pain people suffer while looking at an ugly painting rather than a pretty painting while being shot in the hand by a powerful laser beam. Das heißt, die Menschen haben irgendwie hässliche Bilder und schöne Bilder angeschaut und sind dabei irgendwie mit Laserstrahlen beschossen worden und die haben geschaut, ob es mehr weh tut, wenn sie ein hässliches Bild anschauen oder wenn sie ein schönes Bild anschauen.
Ja.
Dann gab's.
Aber seltsam.
Naja,
ich überlege gerade, was das nutzen könnte, aber egal.
Der Medizin.
Ach so, inwiefern das Betrachten angenehmer Bilder das Schmerzempfinden beeinflusst.
Genau, natürlich. Genau. Ja, sicher. Dann gab's der Kunstpreis, der Medizinpreis ging an amerikanische und indische Wissenschaftler, die haben geschaut, ob man Nasenbluten heilen kann, wenn man sich Streifen von Schweinefleisch in die Nase steckt. Frag mich nicht warum, aber das haben die gemacht. Und mein Lieblingspreis hier ist der Arctic Science Prize. Ging an Norwegen, Deutschland, USA, Kanada. Und zwar haben die getestet, wie Rentiere reagieren, wenn sie von Menschen, die als Eisbären verkleidet sind, überrascht werden. Die Arbeit heißt Response Behaviors of Small Bird Reindeer Towards Humans and Humans Disguised at Polar Bears. Ja, also
Die haben Rentiere betrollt und wissenschaftliches. Das ist nicht.
Was gab's
noch? Normalerweise schaffen das nur die Leute, die Kulturförderung abgreifen mit vollkommen schwachsinnigen, unnützen Projekten, die niemand versteht, irgendwie den Lebensunterhalt für 1-2 Jahre zu sichern. Respekt.
Ja, also sind ja fast wieder wunderbare. Also die gibt, kann man auch irgendwie ganzen Ig Nobelpreise kann man dann irgendwie, gibt's auch schon als Bücher jede Menge veröffentlicht. Aber die sind immer wieder schön, was da für schöne, tolle Forschung irgendwie gemacht worden ist. Und wie gesagt, ich glaube, die linguistische Glatzenforschung, die hat gute Chancen, da nächstes Jahr auch mitzumachen. Das ist genau die Art von Forschung, die halt, wie hast du immer schon zuerst, die einem zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt.
Ja, stimmt. Es ist echt schön. Zwei Dinge fallen mir ein. Das eine, ist gerade relativ neu erschienen. Mir hat jemand von der Wunschliste gekauft. What if? Was wäre wenn?
Ja, kenne ich ja.
Ein Buch von Randall Munroe. Das ist der Typ, der XKCD zeichnet. Von dem gibt's jetzt ein Buch, wo er wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen stellt. So zum Beispiel auf die Frage: Ich habe sie noch nicht gelesen. Da freue ich mich noch drauf. Aus welcher Höhe müsste man ein Steak abwerfen, damit es gar ist, wenn es am Boden ankommt?
Ja, ich glaube,
das ist eine Frage zur Reibung wahrscheinlich.
Ja, in dem Fall ist eine gute Frage. Ich glaube, in der Atmosphäre selbst hast du irgendwann so bei 220 km/h oder sowas, ist ja dann schon, da wird's ja nicht mehr schneller wegen der Reibung. Das heißt, ich glaube, das wird dann vermutlich eher, das friert eher, als dass es heiß wird. Das hast du ja auch wenn du so Meteoriten aufsammelst, die kleinen Meteoriten sind auch eher kalt und nicht heiß, weil die halt dann in der Atmosphäre schon lang genug Zeit hatten abzukühlen und was dem auch sehr kalt ist. Das heißt, wenn, dann muss man das wirklich vermutlich, hat es eher nichts mit der Höhe zu tun, sondern müsste mit der Geschwindigkeit haben. Also wenn du irgendwas schnell genug durch die Gegend bewegst, dann wird es immer heiß durch die Reibung. Das heißt, du müsstest das Steak halt schnell genug abwerfen.
Ich überfliege, es gerade kurz. Also man müsste mindestens 250 Kilometer, dann wird es zumindest angebraten außen, aber innen noch roh.
Oder du müsstest halt irgendwie dann aus dem Weltall, wo du dann wirklich mit hoher Geschwindigkeit das What If gibt's als Blog auch, also da schreibt er diese What If Geschichten schreibt er ja auch auf seinem eigenen What If Blog und da sind auch immer wirklich wirklich schöne Sachen dabei. Also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich kenne das Blog von What If. Das sind wirklich schöne Geschichten, ja. Also kann mir gut vorstellen, dass das ein gutes Buch ist, ja.
Das Buch ist toll, ist halt so super Klolektüre oder so für zwischendurch halt mal, ne? Kannst halt hin und her, musst nicht am Stück lesen, kannst immer mal reinblättern, ist wirklich toll und die tollen Zeichnungen von
da
drin, also diese XKCD Zeichnungen. Wo ich eben Citizen Science sage, fällt mir ein. Das BMBF und das Naturkundemuseum hier in Berlin, die machen so einen Citizen Science Wettbewerb. Bis Ende Oktober geht der noch, Ende Oktober 2014. Kannst du, wenn du Wissenschaftler bist, Citizen Science Projekte einreichen? Und wenn du ausgewählt wirst, dann unterstützen sie dich halt auf irgendeine Art und Weise. Und muss irgendwie was mit Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu tun haben, inhaltlich, oder digitale Tools benutzen, um Citizen Science zu betreiben. Citizen Science ist so, wenn Bürger Wissenschaftlern dabei helfen, zu Erkenntnis zu kommen. Ja, Daten sammeln, kennt man ja so, Tagfalterbeobachtung, SETI at home und solche Sachen, was es da gibt. Darüber habe ich dann auf diese Webseite geklickt. Bürger schaffen Wissen heißt die. Und da kann man sich Projekte aussuchen, was total cool ist. Also du kannst, wenn du Bock hast, Citizen Science zu machen, also den Wissenschaftlern zu helfen, kannst du so 1, 2, 3, 4, 5 Felder ausfüllen, nee, 6 Felder. Am meisten interessieren mich Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften oder Technik- und Ingenieurwissenschaften. Was interessiert dich, Florian? Wir füllen das jetzt mal für dich aus.
Ja, natürlich Naturwissenschaften. Das ist okay,
Naturwissenschaften. Kram, ja. Naturwissenschaften, dann. Ich möchte Folgendes tun. Auswerten, beobachten, kartieren, online mitmachen, sammeln, schreiben, sonstiges, sortieren oder spielen.
Ja, ich möchte gerne sammeln, bitte.
Sammeln. Ich suche Projekte für Erwachsene, Familien oder Jugendliche.
Ja, Erwachsene.
Erwachsene. Wer kann mitmachen? Was sind das jetzt? Grundschule, Klasse 5 bis 9, Klasse 10, ne? Alle. Da nehmen wir mal alle. Alle können mitmachen.
Genau.
Ich suche Projekte in Postleitzahl eingeben. Ah, Postleitzahl eingeben. Umkreissuche.
Ja, dann mach mal. Was hat Jena hier? 07743.
07745.
Ja, nehmen wir mal. Das ist, glaube ich, Zentrum von Jena. So.
Umkreis. 10, 50, 100, 200 Kilometer, 150. Ich mach mal 150 Kilometer, okay. Oder?
Ja, mach mal.
Na, komm, 150, da. Bist du eher der analoge oder der digitale Typ? Oder beides?
Mach beides.
Okay, wir suchen Projekte. Dum, 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 dum. Da. Kulturlandschaft, Landschaftsgeschichte, Geodatenbank, Heimatforschung, Naturschutz, Hirschkäferzählung,
das klingt
doch gut. Insektenzählung, Artenbestimmung, Biodiversität, Insekten zählen in Sachsen.
Nee, in Sachsen, wenn dann, ich zähle nur Thüringer Insekten.
Nur Thüringer Insekten, genau. Mückenatlas, hier, Verlust der Nacht.
Das ist vermutlich überall, nehme ich an.
Wird ja, ist ortsunabhängig. Überall. Ortsunabhängig. Ist vieles ist ortsunabhängig.
Wahrscheinlich Verlust der Nacht ist eine Handy-App, was du kennst.
Oder ja, genau. Steht hier, ist eine App. Genau.
Sagt dir das Handy, sagt dir, du sollst das Ding irgendwo hinrichten am Himmel und dann musst du gucken, ob du den Stern, den du sehen sollst, dann dort siehst und das soll eintragen. Das ist ganz nett, kann man mal machen.
Ach, das ist ja nett. Ja. Ja, das finde ich nett. Aber ich finde das halt toll, weil manchmal braucht man ja einen Anlass, um spazieren zu gehen. Also es gibt ja oft Leute, die sagen so, ja, was soll ich denn da draußen und sowas. Und ich finde dann so Citizen Science Projekte eigentlich ganz cool. Dass du sagst, okay, dann kapriziere ich mich jetzt auf genau ein Ding und laufe halt den ganzen Tag durch den Wald und höre Vogelstimmen an oder irgendwie sowas.
Ja, da gibt's. Ich habe jetzt gerade mir ein Buch gelesen, das ich auch nur jedem empfehlen kann. Also den ersten Teil quasi dieser beiden Bücher. Das ist jetzt auf Deutsch erschienen. Da geht's um die Hummel. Habe ich von dem schon erzählt letztes Mal? Weiß gar nicht. Dave Goulson hieß der Mensch. Ist ein britischer Biologe, der ein Buch geschrieben hat über die Hummel. Auf Deutsch heißt's, glaube ich, Und sie fliegt doch oder sowas. Und da geht halt im Prinzip, der ist halt Insektenforscher und der hat auch erzählt von seiner ganzen Forschung damit mit Hummeln und Insekten. Und das zweite Buch ist auf Englisch gerade erschienen, da geht es um irgendwie so eine Wiese, die er sich in Frankreich irgendwie gekauft hat und wo er halt dann jetzt irgendwie wieder probiert, das so Biodiversität herzustellen. Und der schreibt dann auch immer, in England ist ja, was diese ganzen Gesellschaften, Naturgesellschaften angeht, da gibt es ja Unmengen, also was wir hier Kegelvereine haben oder sowas, hat England Naturgesellschaften, da gibt es Vereine, die tun nichts anderes, als irgendwie jedes Wochenende durch den Wald gehen und Flechten katalogisieren, also oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Schmetterlinge zählen oder sonst irgendwas. Also diese ganzen gibt es auch einen wunderbaren von BBC, einen Natural History Podcast, wo die immer regelmäßig davon berichten, dass diese ganzen naturkundlichen Vereine, wo halt die Menschen genau das machen, was du erzählt hast, irgendwie durch am Wochenende durch den Wald spazieren und irgendwelche Dinge erzählen, irgendwelche Flechten, Vögel, Schmetterlinge, Insekten, sonst irgendwas. Jedes absurde Viech hat mindestens irgendwie einen eigenen Verein mit Leuten, die nichts anderes tun, als dieses Vieh zu zählen. Also und da ist irgendwie sowas, weil mir das halt in dem Buch so schön beschrieben war und auch erklärt wurde, warum das halt wichtig ist, diese ganze Biodiversität und so weiter, das erstmal zu katalogisieren, damit man über weiß, woran man ist. Habe ich geguckt, ob sowas in Deutschland auch gibt, sowas Ähnliches. Und halt in dem Ausmaß überhaupt nicht. Also wenn, dann wirklich nur im Rahmen dieser Citizen Science Projekte. Aber da ist auch eher so ja, alles ist halt nicht so mit diesem Enthusiasmus, wie es anscheinend die Briten machen.
Die Deutschen glauben lieber, als dass sie nachgucken gehen, ne?
Wahrscheinlich, ja. Oder wenn, dann spendet man halt irgendwie was für Nashörner und Löwen und Panda-Bären. Nichts für Insekten. Also das hat er auch im Buch geschrieben. Also natürlich ist es tragisch, wenn jetzt der Panda-Bär aussterben würde. Aber wenn der Panda-Bär ausstirbt, dann haben wir halt keine Panda-Bären mehr. Bei den Insekten ist es da was ganz anderes. Also die sind so vernetzt in diesem ganzen Ökosystem. Die hängen von so vielen anderen ab und so viel hängt von denen ab. Und wir wissen, weil eben die gerade bei den Insekten und den ganzen tierischen Kleinkram so wenig Forschung ist jetzt gemacht worden. Also wir kennen ja noch nicht mal irgendwie alle, man weiß ja noch nicht mal irgendwie gerade von einem Bruchteil der Arten, dass sie überhaupt, die sind überhaupt erst wissenschaftlich erfasst. Die meisten Arten sind ja gar nicht mal beschrieben worden bis jetzt. Das heißt, da ist es halt, da kann quasi wesentlich die Biodiversität und das Artensterben in dem Bereich ist halt potenziell wesentlich katastrophaler, als es halt irgendwie ist, wenn irgendwo so ein Panda-Bär dann Nashorn ausstirbt. Mhm. Also wäre es vermutlich, wenn man da jetzt irgendwie ökonomisch vorgehen würde, wesentlich sinnvoller, da sich jetzt irgendwie ein bisschen mehr zu engagieren oder halt die Forschung oder Spendenaufkommen dahin zu lenken, als halt für Panda-Bären. Aber ich meine, die sind halt viel niedlicher als irgendwelche dämlichen Insekten. Für die, da kann man vermutlich weniger Engagement damit hervorrufen. Ach,
die haben keine Lobby. Die Insekten haben keine Lobby. Im Gegensatz zu den Panda-Bären.
Ja, da gibt's ja tatsächlich. Das ist durchaus was in der Szene, sag ich jetzt mal, so unter den Biologen, zumindest in dem Bereich, was ich jetzt mitbekommen habe, was da durchaus auch diskutiert wird, dass eben diese ganzen WWF und Greenpeace und so weiter, diese ganzen Umweltschutz, Vereine, Lobbys, NGOs, dass die halt wirklich, da wird halt mit Nashörnern, mit Tigern und Panda-Bären, mit den ganzen großen, beeindruckenden Spezies, wird halt wirklich so viel, die sind halt quasi, wird so viel Werbung gemacht, so viel, die ganze Öffentlichkeitsarbeit hängt sich halt an diesen paar Tieren auf, obwohl die eigentlich im großen Ganzen wesentlich unwichtiger sind als der ganze Kleinkram, der halt einfach, mit dem halt anscheinend nicht so viel Öffentlichkeit gewinnen kann, obwohl das halt viel wichtiger wäre.
Was vielleicht ein ganz interessanter Hinweis darauf ist, dass es diesen Organisationen eigentlich gar nicht mehr um die Natur geht, sondern um ihren eigenen Fortbestand, oder? Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der in diesen Umweltschutzorganisationen immer wieder
das kann gut sein.
Dass es denen darum geht, zu existieren, weil ne, es ist halt letztendlich auch irgendwie ein Organismus, wenn man mal so will, also so ein Unternehmen, da arbeiten viele Menschen, da leben viele Menschen von. Und die wollen natürlich, die haben ein Interesse daran, morgen auch weiterhin davon leben zu können.
Das
ist der Panda-Bär natürlich viel süßer, wie du schon sagst.
Das kann ich jetzt nicht einschätzen, was das bei diesen ganzen Organisationen losgeht. Aber darum denke ich halt auch, diese Citizen Science, das ist halt, da kann man halt dann wirklich, wenn sich das ein bisschen mehr durchsetzt, da kann man halt dann vielleicht, weil es irgendwie so mal, ist was anderes, wenn ich jetzt irgendwie 10 Euro für Rettet die Nashörner spende, als wenn ich dann mal irgendwie auf so eine App habe, die mich dann doch halt irgendwie mal auffordert, geh mal ein bisschen raus, zähl mal ein paar Käfer, zähl mal ein paar Sachen, wo ich dann quasi das direkt selbst erlebe. Ja, also den Panda kann ich ja außer im Zoo kann ich den nicht selbst erleben. Aber so, den Käfer, den Schmetterling, den kann ich selbst draußen auch sehen. Und wenn ich dann vielleicht auch sehe, dass ich irgendwie von den, 50 Arten, die eigentlich da sein sollten, die vielleicht in meiner App zum Katalogisieren möglich sind, dass ich da halt immer nur 2 oder 3 sehe, dann merke ich vielleicht auch, dass da eigentlich viel mehr möglich wäre, als da ist. Und dann kann man das irgendwie vielleicht wesentlich am eigenen Leib erfahren, dass halt die Artenvielfalt ziemlich stark runtergeht. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, das mit Citizen Science, das den Menschen ein bisschen bewusster zu machen. Aber dazu müsste man vermutlich, die Citizen Science ist zumindest in meiner Auffassung doch eher was hat diesen ganzen Digitalkram zu tun hat. Ja, also musst du irgendwie am Computer sitzen, musst mit einer App rumtun und so weiter.
Ja.
Und das auch wenn es uns so vorkommt, das ist halt immer noch nicht das, was die meisten Menschen nur sind. Die meisten Menschen sitzen irgendwie am Computer und schicken eine E-Mail ab damit und das war's dann auch schon oder gucken bei Facebook richtig rein. Ja, genau. Also insofern ist es vielleicht doch zu optimistisch gedacht, dass man mit der Technik dann doch weit großen Einfluss hat. Aber diese Seite, die du erwähnt hast, die habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal angeklickt, aber noch nicht so wirklich durchgeklickt. Also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal umgucken und schauen, was man
ist auch schön designt, also nicht kann. So nicht so sperrig und holprig, wie solche Dinge oftmals designt sind, sondern es macht auch Spaß, da so rumzuklicken, fand ich jedenfalls.
Das hat auch der, also der Dave Goulson, der Autor von dem Buch, was ich erwähnt habe vorhin, hat auch der hat er, bei jedem Kapitel hat er immer, schreibt er immer seine morgendliche Joggingrunde durch dieses französische Dorf, und das ist immer sein eigener Wettbewerb, ist immer quasi, wie viele unterschiedliche Schmetterling-Spezies er während dem Laufen katalogisieren kann. Weil ich meine, gut, er ist Biologe, der kann natürlich auf den ersten Blick irgendwie sehen, welches Vieh das ist, aber das ist immer auch schön zu beschreiben, also schön zu lesen, wenn er beschreibt, ja, irgendwie, jetzt hat er irgendwie hier diesen Schmetterling gesehen und da die Hunde und die was ich, Vögel und alles, was dort wirklich, wenn du halt wirklich, das ist schön, wenn du wirklich weißt, was da draußen alles ist, wenn du Ahnung von dem Ganzen hast, dann siehst du ja auch wesentlich mehr. Also wenn ich durch den Wald gehe, dann sehe ich, okay, da ist ein Baum, da ist ein Käfer, da ist ein Schmetterling. Ja, aber das ist halt irgendwie, und so, und jemand, der wirklich Ahnung von dem Ding hat, der sieht halt nicht nur einen Baum und noch einen Baum, sondern halt irgendwie wirklich was ganz anderes. Und das ist irgendwie auch meine Motivation, dass ich halt ein bisschen mehr mich mit dem beschäftigen will, damit ich halt auch ein bisschen mehr verstehe, mehr, also ein bisschen nicht mehr verstehe, sondern mehr sehen kann, als da ist. Und da denke ich, drum bin ich eh gerade dabei, mich ein bisschen mit diesem Citizen Science Dings umzutun, weil das eben eine gute Möglichkeit ist, halt sich da was zu lernen, denke ich.
Vermutlich, ja. Guter Plan eigentlich. Und du bist ja eh viel draußen, eben.
Ja, ich bin ja ständig eigentlich fast, ja. Und da gesagt, drum merke ich jetzt auch, dass ich jetzt in den letzten Jahren jetzt doch wesentlich mehr noch draußen bin. Drum merke ich, also, dass mir das ärgert, dass ich quasi dich nicht verstehe, was da alles draußen ist. Also ich sehe halt wirklich nur Bäume und irgendwie, ja, ich kann irgendwie ein Eichhörnchen oder sowas erkenne ich schon noch, wenn ich sehe. Aber es wäre halt wirklich, ich möchte wirklich auch die einzelnen Pflanzen erkennen können und wissen irgendwie, ist das jetzt eine seltene Pflanze, ist das irgendwie ein 0815 Unkraut und so weiter. Also es gibt so viel zu sehen und man versteht so wenig. Und das muss sich ändern.
Wir präsentieren die Mikrobe des Jahres, die im Rahmen eines Schülerwettbewerbs irgendwie, weiß ich auch nicht, aufgepoppt ist. Sie heißt Nostoc. Eigentlich wäre mir das egal gewesen, aber ich habe ein Zitat gefunden, was ich sehr schön finde. Und zwar hat ein Schüler dieses Ding irgendwie entdeckt für sich oder beschrieben ordentlich und hat darum auch den ersten Preis gekriegt. Und der wird zitiert mit den Sätzen: Auf meinem Schulweg begleitet mich Nostoc am Wegesrand seit Jahren. Vor einigen Wochen habe ich sogar eine Galerte gefunden, die meine gesamte Handfläche bedeckt. Das fand ich so ekelhaft.
Ich habe gerade überlegt, ob es jetzt cool ist oder eklig, aber
ich mal weiter. Ey, guck mal, meine Handfläche ist total voll Glipsche. Aber vielleicht, wenn man jung ist, ist das irgendwie was Besonderes. Es gibt noch einen Schüler, der den zweiten Preis gewonnen hat. Der hat einen Nostoc-Tisch gefunden, und zwar ein Tisch, der so von dieser Mikrobe bedeckt ist, dass sie Schleimhüllen über den gesamten Tisch bildet, die zu unscheinbaren Schichten trocknen und erst bei Regen wieder sichtbar werden. Der Tisch wird also bei Regen schleimig.
Waren die jetzt komplett neu entdeckt, also vorher noch nicht beschrieben, oder wo kamen die her? Oder war das einfach nur halt von den Kindern entdeckt oder halt wirklich komplett für die Wissenschaft, für die Welt neu entdeckt?
Nee, das haben die Kinder, glaube ich, gemacht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wusste man schon, dass es diese Mikrobe gibt.
Weil das ist auch sowas, ich weiß gar nicht.
Das Besondere an dem Ding ist halt, dass man es mit bloßem Auge sehen kann. Und also die ist so groß, diese Glipsche.
Weil das habe ich auch mal irgendwie, ich weiß nicht, das ist schon ewig hier in einem Interview auch mit so einem Biologen, der gefragt wurde, ist, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Spezies entdecken will, wo gehe ich da am besten hin? Und da denkst du, ja, da muss dann irgendwie tief in den Dschungel, wo du dann noch irgendwie so einen alten Nessie-Dinosaurier findest oder sonst irgendwas.
Nee, gucken Sie mal in Ihrem Bauch nach.
Genau, ja, oder im Prinzip das Einfachste ist in deinem Vorgarten, ja. Nimm da irgendwie eine Schaufel Erde und dann, wenn du das wirklich konsequent alles durchkatalogisierst, was da drin ist, alle Mikroben, alle Bakterien, die ganzen Mikrolebewesen, kleine Pflanzen und alles, dann wirst du mit Sicherheit Unmengen unbekannte, unbeschriebene Spezies drin finden, weil von dem ganzen Kleinkram eben noch so wahnsinnig viel überhaupt nicht beschrieben worden ist. Also wer halt irgendwie was Neues entdecken will, ist halt das Problem. Ist wieder nicht so spektakulär, wie es irgendwelche neuen großen Tierarten sind. Aber dafür kann man, das hatten wir am letzten Mal, dafür kannst du ihn dann benennen, kannst du dann irgendwelchen Schleimpilzen Namen geben von Politikern, die du nicht leiden kannst
oder so. Das wäre aber schon cool, wenn irgendwie eine Galerte nach mir benannt wäre. Das finde ich irgendwie so glitschig, irgendwas glitschiges, schmieriges. Das finde ich sehr passend.
Na, mal schauen, vielleicht hören ja Biologen zu, die gerade irgendwie, können wir, geht mal raus in den Vorgarten haben. Und benennt eine Glitschgalerte nach Holger. Genau.
Herrlich. Nee, Holgi bitte. Wenn
Holgi. Die Glipsche, dann muss ja, die müssen doch eh, glaube ich, alle, die hören doch, glaube ich, eher die Latein schon irgendwie mit Stimmt. I auf hinten am Schluss, oder?
Galerta Holgi I.
Genau.
Das ist schön.
Glipschi Holgi I.
So komme ich dann doch noch groß raus.
Ja, oder? Ja, klein. Also ist ja eine Galerta, sonst musst du irgendwie...
Wir werden lächerlich. Mach mal weiter hier.
Ja, okay. apropos lächerlich. Heavy Metal. Du bist kein Freund der Heavy Metal Musik, so wie ich bekommen habe.
Ich bin kein Feind der Heavy Metal Musik, okay. Aber sie ist mir halt weitgehend egal.
Nee, also ich bin bei mir ich war auch nie so ein Typ, der irgendwie mit Heavy Metal Kutte rumgelaufen ist oder sowas, aber ich habe das schon früher immer auch gehört, ja, also dass das ganze, was es da alles gab, und höre das immer noch ganz gerne und höre aber auch jede Menge andere Musik, ja, also alles mögliche durch, und hier jetzt ist, glaube ich, keine neue Arbeit, die ist nur jetzt irgendwie wieder mal in den Medien aufgetaucht. Wissenschaftler aus England sind das hier, glaube ich, sind die aus England? Ja, sind aus England. Hat festgestellt, also die haben quasi auch untersucht, quasi wie die psychologisches Profil von Musikfans, ja, also wie, was die halt irgendwie hören, und haben festgestellt, dass Fans von Metal-Musik und Fans von klassischer Musik mehr oder weniger bis aufs Alter, glaube ich, ansonsten mehr oder weniger fast identisch waren von der psychologischen Einstellung her. Dass die halt wirklich, dass halt da das gleiche Setup quasi im Gehirn existiert. Was mich jetzt gar nicht so sehr überrascht, weil, wie gesagt, ich bin auch großer Fan von Metal-Musik und von klassischer Musik. Und wenn du dir das irgendwie anhörst, die sind auch von der Musik selbst her durchaus ähnlich. Also das Metal hat auch das ganze Theatralische, Oper und alles hat. Die Metal-Bands sind auch teilweise musikalisch wesentlich diverser als klassischer irgendwie Pop oder Rock, ja, also Metal hast doch viel, viel mehr musikalische Einflüsse mit drin, also es gibt irgendwie Unmengen, Unterarten von Metal und irgendwie mit Volksmusik vermischt und mit irgendwelchen mythologischen finnischen Epen mit dran oder mit Unmengen Instrumenten, ja, also Metal-Bands haben teilweise genauso viele Instrumente, wie es große Orchester haben, das heißt, also es wundert mich nicht, dass da das Übereinstimmung gibt. Das ist dann auch hier noch verlinkt worden auf eine andere Arbeit, schon eine ältere Arbeit, auch wieder von einem britischen Wissenschaftler, der das eben genau untersucht hat. Der hat gemeint hier, dass Metal-Fans eher offen für neue Erfahrungen sind und eher Richtung so ein bisschen so einen Hang haben, einzigartig sein zu wollen und so weiter, und dass das eben generell halt dazu führt, dass du dich dann halt aus dem musikalischen Mainstream irgendwie entfernst, was ja auch bei dann durchaus auch in Richtung Klassik gehen kann, ja, also das ist ja auch nicht wirklich Mainstream, wenn man es auf die gesamte Bevölkerung bezieht. Also das fand ich halt interessant, dass halt quasi das, was ich persönlich eh schon, was die meisten Metal-Fans vermutlich auch feststellen werden, dass halt Klassik und Metal nicht so weit entfernt ist und man durchaus irgendwie musikalische Parallelen bei beiden finden kann, dass das jetzt irgendwie halt auch zumindest irgendwie psychologisch irgendwie untermauert worden ist.
Also psychologisch, ich wollte gerade nochmal fragen, ist es neurologisch gleiche Hirnstrukturen oder also Mindset, es geht um Mind. Also
das sind hier Psychologen, ja. Also hier, okay. Das ist eine Arbeit, ich probiere die Originalarbeit hier finde ich jetzt gerade hier nicht. Nee, wenn
es Psychologen sind, dann kann man davon ausgehen, dass es da um Einstellungen geht.
Und ja, aber das ist auf jeden Fall Psychologie, nicht. Ja, nee, es ist Psychologie.
Psychologie, oh warte, da habe ich doch einiges. Oh warte, ich habe ein schönes Psychologie-Ding. Und zwar hat die britische Wissenschaft herausgefunden, dass mit einem Auto zur Arbeit zu fahren das Wohlbefinden reduziert.
Das überrascht mich auch nicht.
Also, echt nicht? Mich völlig. Also ich habe ja mein Auto gerade abgeschafft. Ich habe seit Montag, also wir nehmen am Samstag auf, seit Montag habe ich kein eigenes Auto mehr. Fand bisher schon, so aus meiner Alltagserfahrung, dass wenn ich mit der S-Bahn zur Arbeit fahre und zurück, ich hinterher genervt bin, weil da so viele stinkende, lärmende, rücksichtslose Arschgesichter unterwegs sind. Und wenn ich im Auto sitze, dann sind die zwar auch unterwegs, aber ich bin irgendwie von denen ein bisschen besser abgeschirmt, kann dabei irgendwie mein Radio hören und habe einen bequemen Sitz und muss nicht eventuell auch noch stehen. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass Menschen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, glücklicher sind.
Ich denke mal, das hängt davon ab, wie du es, ist ganz, ganz, ganz trivial gesagt, das hängt davon ab, wie du es gewohnt bist. Also ich zum Beispiel, ich habe nie ein Auto gehabt. Also ich glaube, einmal kurz irgendwie so für ein Jahr oder sowas, ein altes Auto von meinen Eltern, wenn ich mal gefahren bin, aber ansonsten habe ich nie ein Auto gehabt. Das heißt, ich bin so gewohnt, dass ich halt, wenn ich irgendwo hin will, dann fahre ich da mit der Bahn hin. Ja. Und das bin ich dran gewohnt. Und so, ich fand das immer, wenn ich jetzt irgendwo, jetzt seit einigen Jahren fahre ich mit dem Fahrrad, aber früher, das war halt immer recht schon angenehm. So, bist irgendwie aufgestanden, setzte ich den Zug, dann höre ich ein bisschen Musik, lese ein Buch, dann Auto, dann musste ich irgendwie wieder rumstressen im Verkehr, muss wieder aufpassen, alles, dann musste ich wieder einen Parkplatz suchen und so weiter. Also die paar Male, wo ich dann mit dem Auto irgendwo dahin, wo ich hingefahren bin, das fand ich immer alles wesentlich stressiger, als irgendwie mit der Bahn zu fahren, wo du dich einfach nur reinsetzt, ein bisschen Buch liest, Musik hörst und dann irgendwie kommst und dann bist du da und musst nicht erst noch irgendwie Parkplatz suchen, weiß Gott was alles.
Ja, ich hab auch schon den Verdacht gehabt, dass nicht vielleicht das Fahren zur Arbeit prinzipiell das Wohlbefinden mindern könnte.
Das, ja, okay, das kann auch
was
sein.
Was sie halt geguckt haben, also die haben in Großbritannien haben die auch sowas wie, ich glaube, das hatten wir letztes Mal, das sozioökonomische Panel, da gibt es auch so ein Ding, wie heißt das, British Household Panel Survey, 18.000 Briten werten die da aus und haben halt geguckt, wie ist das denn, ne? Also welchen Einfluss hat das Verkehrsmittel auf das Wohlbefinden beim Arbeitsweg? Kam halt darauf, dass Auto am frustrierendsten ist für die Menschen und also Fahrrad und zu Fuß gehen ist das Angenehmere und je länger der Weg zur Arbeit dauert, desto angenehmer ist er, wenn du ihn zu Fuß gehen kannst. Das fand ich auch klasse. Da wüsste ich dann gerne, ja, je länger du unterwegs bist, also wenn du nur fünf Minuten zu Fuß zur Arbeit hast und fünf Minuten mit dem Auto, dann ist die Zufriedenheit des Fußgängers nicht so viel größer als die des Autofahrers. Sind es aber jeweils 30 Minuten, ist die Zufriedenheit des Fußgängers größer.
Ist hier jetzt explizit der Weg hin zur Arbeit gemeint oder generell der Arbeitsweg, also hin oder zurück?
Sie schreiben Arbeitsweg.
Ich vermute
hin und zurück.
Okay, weil was nämlich ich sagen kann, das ist was ich gemerkt habe, als ich von Wien nach Jena umgezogen bin. In Wien ist eine ziemlich große Stadt und da bin ich mit dem Fahrrad von meiner Wohnung zur Sternwarte ungefähr so 30-40 Minuten mit dem Fahrrad gefahren. Richtung, ja, so 30-40 Minuten hin, 30-40 Minuten zurück. In Jena, wesentlich kleinere Stadt, hat es 5 Minuten gedauert, ja, 5 Minuten hin, 5 Minuten zurück mit dem Fahrrad. Und ich habe gemerkt, dass das früher in Wien war zwar lang, aber es war wirklich so, du hast eine Möglichkeit gehabt, ich bin quasi aus der Sternwarte rausgegangen, dann eine halbe Stunde auf dem Rad gesessen und dann war ich bei mir zu Hause. In der Zeit dazwischen, da hattest du genug Zeit, wo du quasi ein bisschen so runterkommen konntest, dich halt irgendwie ein bisschen lösen konntest, alles mal nachdenken und dann warst du also zu Hause und warst entspannt. Und hier jetzt in Jena, da bist du, kaum war ich irgendwie von der Arbeit raus, war ich wieder zu Hause, da war diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht so sehr. Also insofern, wenn das hier mit der Länge vom Fußweg, ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob es jetzt quasi einfach nur die Zeit für mal geistige Erholung ist oder auch irgendwas, was physiologisches ist. Du hast irgendwie auch, dass quasi die Adrenalin hilft beim Stressabbau und so weiter. Also ob das allein vielleicht dadurch, dass du dich halt, weil du dich halt eine halbe Stunde bewegt hast, anstatt einfach nur im Auto gesessen zu sein, dass du allein dadurch schon eine
Das gilt auch für S-Bahn, U-Bahn und so weiter, also auch für den öffentlichen Nahverkehr. Die fühlen sich auch besser als die Autofahrer. Wobei ich da nicht weiß, ob das mit den Distanzen hinhaut. Ah, die haben sowieso, die haben halt nicht qualitativ gucken können, sondern die haben halt nur die Daten aus diesem Riesenpanel und haben geguckt, wie zufrieden sind denn eigentlich die Leute und wie sind sie eigentlich unterwegs. Also, wäre jetzt mal interessant zu sehen, wo die Grenze ist. Also ab wann ist ein Radweg oder ein Fußweg zur Arbeit nicht mehr zufriedenstellender als der Weg mit dem Auto? Das wüsste ich ganz gerne mal, weil es gibt ja schon so magische Grenzen, auch bei mir. Also wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, fahre ich 70 Minuten. Und das ist halt schon auch ein bisschen eine Schmerzgrenze. Ja. Nach diesen 70 Minuten bin ich dann auch froh, dass ich auf der Arbeit angekommen bin. Wahrscheinlich auch nur am Termindruck liegt, weil wenn ich nach Hause fahre nach der Arbeit, habe ich das nicht. Dann ist es mir eigentlich egal, wie lange ich brauche.
Ja, es kommt immer drauf an. Also vermutlich ist es, ich denke, es ist auch eine Frage, wie dein Job selbst abläuft. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss halt mal irgendwann mal irgendwas machen, ich kann jetzt irgendwie entweder ich gehe jetzt gleich los oder ich gehe noch ein bisschen früher los, dann kann ich noch mal kurz einen Kaffee trinken irgendwo dort. Oder wenn ich weiß, Punkt 7 geht die Stecho rein und dann muss ich da sein und wenn irgendwie da ein Stau ist oder die Bahn nicht pünktlich ist oder sonst irgendwas, dann gibt's Ärger, dann gibt's Stress. Also ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt, wie gut du dir deine Arbeit einteilen kannst.
Kann gut sein, ja. Wobei sie behaupten, dass sie solche Dinge rausgerechnet haben. Zufriedenheit mit dem Job, Zustand der Gesundheit, Lebensqualität am Wohnort, Stabilität der Partnerschaft, Höhe des Einkommens, Alter, haben sie das rausgerechnet.
Okay.
Oder einbezogen. Also wie genau das passiert ist, weiß ich leider nicht. Ich habe die Originalstudie nicht gelesen, sondern nur einen Artikel dazu.
Es klingt auf jeden Fall interessant. Also ich denke mal, würde mich noch interessieren, also ob das dann, ob man da doch irgendwelche konkreten quasi Anweisungen draus ziehen könnte, als ob man da jetzt quasi
wahrscheinlich nicht, da müsstest du dann wirklich nochmal qualitativ nachmessen irgendwie. Also nicht nur gucken, ob das es so ist, sondern warum es so ist.
Ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich bin sowieso, also mir war Autofahren, egal ob jetzt als Selbstfahrer oder beim Mitfahren, also ich fand Autofahren immer unangenehmer und stressiger als alle anderen Arten der Fortbewegung.
Also das, ja, ich bin gespannt jetzt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt passiert mit mir. Also, weil ich finde es auch halt nochmal doppelt interessant, weil ich habe mein Auto jetzt halt im Herbst abgeschafft. Das heißt, also im Sommer nicht Auto fahren, das ist sehr simpel. Das kriegt jeder hin. Im Winter ist das schon wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Also ich bin gespannt, wie ich den Winter überstehe und
ich ob ich mir nicht vielleicht doch. Ich habe noch nie Probleme gehabt, jetzt irgendwie im Winter.
Ja, aber du bist es auch gewöhnt. Ich fahre seit 27 Jahren Auto.
Ja, stimmt.
Ich habe in diesen 27 Jahren habe ich nur mal, ich glaube, 6 Wochen oder sowas mal kein Auto gehabt und mir in der Zeit mit Mietwagen viel überbrückt, um mir dann wieder eins zu kaufen. Also ich habe im Prinzip habe ich seit meinem 18. Lebensjahr immer ein Auto zur Verfügung und das habe ich jetzt zum ersten Mal nicht.
Also das ist schon
ein interessantes psychologisches Experiment, das ich hier an mir selber durchführe.
Ja. Also die einzigen paar Male, wo ich wirklich irgendwie das Bedürfnis hatte, ein Auto zu benutzen, waren irgendwo, wenn ich irgendwo umgezogen bin, weil dann irgendwie Unmengen Kram halt nicht, obwohl ich habe einmal auch einen Umzug im Fahrrad gemacht. Also das war allerdings nicht weit, also in der gleichen Stadt und da auch noch relativ nah zusammen und ich hatte nicht viel Kram und irgendwie, glaube ich, alle Möbel nur so, dass ich sie irgendwie auseinandernehmen konnte und glaube, die Matratze habe ich dann einfach irgendwie so zu Fuß durch die Stadt getragen. Also da habe ich dann auch einen Umzug ohne Auto geschafft. Aber ansonsten irgendwie, klar, aber gut, für sowas kann man sich noch ein Auto ausleihen. Also da bräuchte man es auch nicht. Aber ansonsten habe ich eigentlich bis jetzt alles, man kommt eigentlich, wenn man sich vorher ein bisschen informiert, kommt man eigentlich fast überall auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin oder halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln plus Fahrrad. Also das bis jetzt, ich vermisse kein Auto. Also ich hab's da, wo ich damals eins hatte, bin ich halt damit gefahren ein bisschen. Aber seit ich das dann irgendwie diese 1-2 Jahre, die ich das Auto da rumgefahren bin, aber ich vermisse es eigentlich überhaupt nicht. Also
mir fällt gerade auf, dass ich nur Meldungen aus dem Hirn mitgebracht habe, wieder mal. Mhm. Psychologie, Neurologie.
Ich habe hier noch Archäologie. Ja. Sehr, sehr schöne Archäologie. Ja. Und zwar, kennst du Willendorf?
Nee.
Das liegt in der Wachau, ja, also da, wo ich herkomme, aus der Gegend in Österreich. Das ist, Wachau ist so ein bisschen 70 Kilometer westlich von Wien, an der Donau. Wachau ist so ein ganz
Wein gibt's da.
Ja, da kommt im Prinzip, ja, das ist eben eines der oder das Weingebiet in Österreich. Mhm. Und ist halt, weil halt dieses Donautal da in der Wachau, das ist halt richtig so ein schöner Canyon fast, das ist so steile Täler mit Burgen drin und Weinterrassen. Also das ist irgendwie Weltnaturerbe, die Landschaft, und auch Weltkulturerbe. Also da ist irgendwie Richard Löwenherz, ist da irgendwie auf irgendeiner Burg mal eingekerkert gewesen und alles. Also ist halt eine sehr, sehr schöne Gegend. Sage jetzt nicht nur, weil ich dort wohne oder gewohnt habe und von dort komme, sondern weil es wirklich eine sehr schöne Gegend ist, sondern auch eine sehr interessante Gegend. Denn dort in Willendorf hat man 1908, da haben die eine Eisenbahn gebaut und haben da eine Statue gefunden, so eine kleine Frauenstatuette, die Venus von Willendorf, haben
die genannt. Ist das diese pummelige, also diese dicke kleine Frau?
Genau,
also, ja.
mit diesem Ausschaut, diesen Kopf, wo es irgendwie so eine Hipster-Wollmütze irgendwie... die Frisur.
Ja, kenne ich.
Genau.
Ja.
Also die ist eben 25.000 Jahre alt ungefähr, war damals, glaube ich, auch die älteste menschliche Darstellung und irgendwie sowas und gehört immer noch zu den ältesten Darstellungen und ist halt eine von diesen ganzen Venus, diesen Frauendarstellungen, die man halt da aus der Steinzeit gefunden hat. Mhm. Und jetzt haben die an der gleichen Fundstelle, haben die weitergesucht und haben da jetzt wirklich die ältesten Spuren von Europäern gefunden. Wow. Dort. Also die haben jetzt dort in dieser Fundstelle haben die halt Lamellenwerkzeuge gefunden, also auch so Steinzeitwerkzeuge, und haben die auf 43.500 Jahre alt datiert. Das ging deswegen, also das Besondere an der Arbeit ist jetzt nicht nur die Entdeckung selbst, sondern auch die Art der Datierung, denn normalerweise kannst du sowas nur irgendwie mit dieser C14-Methode machen. Das geht aber da so extrem genau, in dem Fall geht's nicht, also die konnten quasi nicht jetzt sagen, auf diese 500 Jahre oder was die es genau datiert haben, ging in dem Fall nur, weil die auch da noch Spuren von irgendwelchen Schnecken, glaube ich, drin gefunden haben, die sie dann halt noch datieren konnten und durch die Klimageschichte noch drin finden und so dann eben rausfinden, in welcher Warm- oder Kaltphase von welcher Eiszeit das Ganze stattgefunden hat.
Großartig sowas.
Und, und jetzt die Meldung fand ich immer aus zwei Dingen interessant. Einerseits natürlich, weil es halt cool ist, dass man jetzt irgendwie halt die ältesten Spuren von Europäern da gefunden hat und vor allem, dass man jetzt auch weiß, das sind glaube ich, waren deutlich irgendwie ein paar 10.000 Jahre älter, als man bisher dachte, dass sie gekommen sind. Ja. Und jetzt weiß man auch, dass es quasi auch die Zeit, wo die Neandertaler noch existiert haben. Das heißt, die waren ja quasi schon vorher in Europa, bevor da quasi der moderne Mensch dahin gekommen ist. Mhm. Und man weiß aber, dass da zumindest ein bisschen, da wir ein bisschen Neandertaler-Gene haben, DNA haben, dass da irgendwie eine gewisse Paarung gegeben haben muss zwischen Menschen und Neandertalern. Und das hat halt von der Zeit her nie zusammengepasst. Aber jetzt, wenn man eben weiß, okay, die waren doch schon früher da, ist halt auch genug Zeit, dass die sich paaren können. Das ist halt eine ziemlich coole Entdeckung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mich frage, ob ich diese Entdeckung auch genauso cool gefunden hätte oder genauso jetzt dann hier extra für die Sendung hier ausgebildet hätte, wenn ich nicht aus der Gegend kommen würde, wo es entdeckt worden ist.
Also
das ist halt wie sowas, wie gesagt, wie älteste
Spuren. Das ist schon eine selektive Wahrnehmung, also das ist eine kognitive Verzerrung,
die du hast. Also hier, die Zeitung, die ich da habe, ist irgendwie die andere, die Meldung gleich daneben heißt irgendwie Hinweise auf früheste Abstammung des tierischen Lebens entdeckt, Fossilien aus Südchina. Finde ich auch interessant, ja, aber Fossilien aus Südchina. Aber wenn die halt zählen, hier älteste Spuren von Europäern in der Wachau entdeckt, das ist dort, wo ich quasi herkomme, das hat mir halt wirklich sofort, ich habe das auch bei Facebook gepostet und alles. Ja. Also das ist halt wirklich, wo ich mal denke, das ist halt irgendwie doch eigentlich soll es ja egal sein, weil die Entdeckung ist ja cool, egal wo sie stattfindet. Aber
das kann das Gehirn nicht. Ja. Dazu ist das Gehirn nicht gebaut, um sowas egal zu finden.
Das hat mir halt irgendwie...
Ja, klar, eigentlich sollte es egal sein, aber das geht halt nicht. Darum gibt es ja solche Ideen wie Wissenschaft, also solche Methoden, damit man was unabhängig von diesen kognitiven Verzerrungen ist, beziehungsweise in der Lage ist, kognitive Verzerrungen rauszurechnen.
Ja, also ich fand's auf jeden Fall so oder so interessant. Vor allem, weil ich dann eben noch bei meiner Fahrradtour im Frühjahr noch genau hier in Willendorf vorbeigefahren bin und mir die Ausgrabungsstelle angeguckt habe. Also, ich meine, gut, da waren die Wissenschaftler schon weg. Also das haben die halt irgendwie schon 2011 irgendwie ausgebuddelt und jetzt erst veröffentlicht. Aber da kann man wirklich, gibt es auch schon das Venus von Willendorf Museum dort. Also
was halt cool ist, ist, dass die 100 Jahre danach da nochmal gegraben haben und das gefunden haben.
Ja,
also das ist halt das Irre, dass da nicht.
Die haben halt gesagt, dass da irgendwie, die haben das anscheinend ganz besonders schöne Aufschluss ist von diesen Lössablagerungen, die halt wirklich fast 40.000 Jahre lang, also Schichten 40.000 Jahre durchgehen und anscheinend gucken sie immer wieder mal nach. Ich weiß es nicht. Also das lohnt sich, ja.
Ja, sehr cool. Ich habe doch noch eins, was nichts mit dem Gehirn zu tun hat. Und zwar habe ich im Resonator-Podcast in Folge 40 habe ich eine Forscherin vom Geomar in Kiel interviewt. Die erzählte, dass sie ein neuartiges Messgerät gebastelt hätten, und zwar einen Wellengleiter. Und der ist jetzt gerade, also gibt es einen Prototyp von, den haben sie jetzt gerade irgendwo vor der schwedischen Küste unter Realbedingungen getestet. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon erzählt habe. Das ist ein sehr, sehr cooles Teil. Das ist im Grunde ein Surfbrett. Oben auf dem Surfbrett sind Solarzellen. Unter dem Surfbrett hängt so eine mehrstufige, flügelartige Anordnung, mit dem das Ding navigieren kann, weil es ist ja immer irgendwo Strömung und das kann halt diese Flügel anstellen in bestimmte Winkel, um mit der Strömung mitzuschwimmen oder aus der Strömung rauszuschwimmen oder sowas. Und das schmeißen die halt einfach in den Ozean und das schwimmt so vor sich hin. So und schwimmt und schwimmt und schwimmt und ist in der Lage, Signale vom Ozeanboden zu empfangen, die von Messgeräten, die am Boden verankert sind, ausgestrahlt werden. Und weil du ja unter Wasser keine Funkwellen großartig, also keine
elektronischen Wellen.
Akustisch.
Akustisch, okay.
Die übertragen das vom Ozeanboden akustisch auf ein Mikrofon, was unten an diesem Wellengleiter dranhängt. Und der wiederum macht dann einen Satellitenablink und schickt die Daten weiter. Und das Ding haben sie jetzt gerade getestet. Das fand ich irgendwie sehr spektakulär, weil ich finde die Vorstellung so cool, dass von diesen Wellengleitern einfach ein paar Tausend oder sowas unterwegs sind auf unseren Meeren und kontinuierlich irgendwas messen. Weil du musst ja nicht nur diese Signale von den Bodenstationen, also von den Meeresgrundstationen auffangen, sondern du kannst ja auch alle möglichen Experimente da noch dran bauen und mitflöten lassen. Ich finde das total cool.
Nee, mach du weiter.
Also es gibt auch noch so ein, das wusste ich auch nicht, die heißen Argo Floats, habe ich auch gelernt. 3000 Messbojen, die einfach so in den Ozean rumschwimmen. Also sie schwimmen halt so vor sich hin und können sich ausdehnen und zusammenschrumpfen und dadurch auftauchen und abtauchen. Und die tauchen dann ab, gucken so ein bisschen, wie ist denn da so die Wassertemperatur, wie ist denn so Salzgehalt und was weiß ich was. Dann tauchen die wieder auf, senden die Daten, dann tauchen sie wieder ab und schwimmen so rum. 3000.
Ja, ich würde die gerne mal irgendwie auf so eine Google Maps Karte oder sowas sehen, wo das live gucken kannst. Du aber schmutzig, werden dann alle irgendwie schon geklaut, wenn du das irgendwie veröffentlichst.
Also da musst du dann mal, also wenn also das würde aber wahrscheinlich auch gehen, wenn du irgendwie am, also das AVI betreibt diese Argo Floats, glaube ich. Wenn du beim Alfred Wegener Institut bist, mal fragen, ob du mal gucken darfst. Machen die bestimmt, die sind ja cool.
Ja, wahrscheinlich, aber es wäre, ja, wir sind, was sich vorstellt, was da irgendwie alles, man stellt sich aber vor, so 3000 Dinger
schwimmen da übers
Meer, aber ne? Das Meer ist dann irgendwie doch noch ein Stück größer, also das bräuchte man vielleicht doch noch ein bisschen mehr.
Ja, wahrscheinlich 300.000, um da irgendwie ein vernünftiges Messnetz aufzubauen, das ist klar, aber immerhin, also ist, dass die das überhaupt machen, finde ich schon so abgefahren, ja. Und dann bauen die da halt mal so ein Surfbrett um. Ich habe das Ding gesehen in der Halle, in Trocken. Das ist halt ein Surfbrett. Da schwimmt halt ein Surfbrett rum, da steht oben so ein kleiner Mast drauf mit so einem Blinklicht, weißt du, wie du halt am Schiff hast. Ja, und schwimmt dann so rum. Und ist komplett autark.
Ja, zum Glück treiben sie auf dem Meer nicht so viele Menschen rum, sonst gäbe es da sicherlich jede Menge irgendwelche so Pseudo-UFO-Sichtungen, also unbekannte Wasser.
Was sie mir auch erzählt hatten, war, dass sie, also es gibt halt auch so Messbojennetze und sowas, ne, womit sie halt auch so Tsunami und allen möglichen Krempel auch messen. Und die werden wohl halt wirklich häufig geklaut. Also insbesondere da unten in Asien, in den Meeren.
Was machen die dann?
Naja, da ist halt teure Elektronik drin.
Ach so, ja klar.
Und dann sagte halt der Kollege, den ich interviewt hatte, sagte halt, naja, und wenn man sich dann halt so... hast dann eben so Satelliten, also ständige Ortung, also ständige GPS-Verbindung zu diesen Geräten und siehst halt immer, wo die sind. Und manchmal würde dann halt eine dieser Bojen in einer geraden Linie auf die Küste zufahren. Und dann wissen sie, okay, das Ding ist verloren.
Ja, kann man da nicht irgendwie noch die Polizei anrufen oder so?
Ja, klar.
Dass abfängt, aber da bringt es auch nichts mehr.
Ist halt die Frage, ob die so schnell sind, ne?
Tja.
Tja. Also, finde ich aber sehr lustig, wenn du dann da so
sitzt und siehst,
ups, die Boje ist weg. Sehr witziges Ding. Das war jetzt auch wirklich das Letzte, was ich ohne Psychologie und Neurologie.
Also, ich habe noch zwei Geschichten. Einmal hier Klimawandel und einmal Teilchenphysik. Metateilchenphysik.
Metateilchenphysik auch noch, das verstehe ich dann nicht nur nicht, nee, sondern gar nicht.
Das Meta war jetzt nur irgendwie sehr hochtrabend. Es ging jetzt nicht um Forschung an sich, sondern um die Tatsache, dass am 29. September, also noch gar nicht so lange her, das CERN seinen 60. Geburtstag gefeiert hat.
Stimmt ja.
Da ist der Gründungsvertrag ratifiziert worden. Vor 60 Jahren.
Ich habe dann immer so, wenn ich sowas höre, kriege ich immer so ehrfürchtige Momente, weil ich mir denke, so wie cool ist das? Wir haben uns einfach mal zusammengetan mit ein paar Ländern und haben gesagt, so, wir gucken jetzt mal in die Atome rein.
Ja, das war ja vor allem, ich
schon ziemlich cool alles.
Das war ja, wie gesagt, 55, glaube ich, ging das los. Und das war ja auch Auszeugung einerseits, damit halt irgendwie die Wissenschaft, die europäische Wissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Füße kommt. Weil es sind ja vorher Unmengen Wissenschaftler geflohen, nach Amerika ausgewandert. Das heißt, die ganzen klugen Leute waren schon vorher weg vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dann natürlich mit der Krieg hat generell... allem der Europa nicht gut getan und natürlich der Wissenschaft auch nicht. Und da wollte man halt irgendwie nochmal wirklich so, wir machen jetzt mal gemeinsam, wir tun uns jetzt irgendwie alle zusammen, um da halt wirklich nochmal dem, was ich der wird bald nochmal auf der Weltforschung auch nochmal irgendwie nochmal den Anschluss nicht verlieren. Und das war eben auch einer der Motivationen, warum man damals eben das CERN gegründet hat, alle gemeinsam. Das waren irgendwie Schweiz, Frankreich, Belgien, Deutschland. Immer noch dabei, hier steht's, Niederlande, Schweden, Norwegen, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Italien und Jugoslawien, seltsamerweise. Also die waren auch Gründungsmitglied. Mhm. Und dann haben sie eben, was noch geklappt hat, haben sie dann eben noch den Anschluss an die USA noch mitbekommen. Also das war auch eine politische Sache. Und mein CERN ist ja auch so ein ganz seltsames politisches Konstrukt. Also irgendwie, glaube ich, auch hat so der CERN-Direktor ist so irgendwie diplomatisch, hat den gleichen Status wie ein Staatsoberhaupt.
Ach.
Ja, ich war ja vor 2 Jahren, war ich mal bei so einer Journalistenreise am CERN und da haben sie das auch erzählt. Das ist auch vermutlich, weil halt irgendwie ständig irgendwelche Politiker und alles da Staatschefs halt in den CERN vorbeikommen, weil das halt so ein internationales Ding ist und wahrscheinlich irgendwie damit der denen dann auch vermutlich auf halbwegs auf Augenhöhe begegnen kann.
Ja, und damit er nicht vor allen Dingen ständig irgendwelche Staatschefs reinreden können, wahrscheinlich auch, ne? Dass er einfach sagen kann, nö. Interne Angelegenheiten halten sich da raus.
Die haben auch irgendwie so, es ist auch irgendwie so, ich weiß es nicht genau, es ist auch irgendwie so extraterritoriales Gebiet, dieses CERN-Gelände und so weiter. Also es ist so ganz, ganz politisches, seltsames Konstrukt, dieses CERN. Aber noch sehr, sehr cooles Konstrukt. Also das sind jetzt irgendwie, da sind jetzt, glaube ich, glaub, jetzt im Sommer waren die letzten großen Führungen dort. Also eine Kollegin von mir war wieder dort und hat sich nochmal irgendwie die Tunnel angucken können. Und jetzt, mittlerweile jetzt machen sie dann bald zu und dann nächstes Jahr geht's dann weiter mit voller Kraft, also
bis jetzt gefeuert.
Ja, bis jetzt ist das nur auf halber Geschwindigkeit, also nicht halber Geschwindigkeit, halber Energie gelaufen, das Ding. Mhm. Und jetzt dreht es dann eben voll auf und dann wird es wirklich interessant, weil da geht es dann um diese Frage, um wo jetzt die Wissenschaftler auch schon langsam nervös werden, um die Supersymmetrie. Also das ist noch ein ganz, ganz kritisches Thema.
Kriegen wir dann endlich die schwarzen Löcher, die Sie uns versprochen haben vor ein paar Jahren?
Nee, die gibt es ja auch gar nicht, wie wieder bekannt wurde.
Ach ja, stimmt, schwarze Löcher gibt es ja gar nicht, habe ich auch gelesen.
Das ist aber auch wieder Unsinn. Ja, ist wieder Unsinn. Also das ist, ja, also nicht Unsinn, aber es ist halt, das ist halt so, wenn irgendwo, ist auch wieder so eine Grundregel, wenn irgendwo schwarze Löcher auftauchen, dann vergessen die Medien vernünftig zu recherchieren und schreiben Unsinn, die meisten.
Das heißt, dass es keine schwarzen Löcher gibt, ignorieren wir einfach mal.
Ja, nee, also in dem Fall ging es um eine Arbeit, es ging um die Frage, wenn sich schwarze Löcher bilden, sie bilden sich, wenn das während so ein Stern kollabiert und das in eigenem Gewicht am Ende seines Lebens. Aha. Und wenn der Stern schwer genug ist, wenn er genug Masse hat, dann kann eben nichts diesen Kollaps mehr, also die ganzen Kräfte zwischen den Atomen und so weiter, können eben dieser kollabierenden großen Masse nichts entgegensetzen und der kollabiert zu einem schwarzen Loch. Das ist so jetzt ganz simpel erklärt, wie ein schwarzes Loch entsteht. Und die Frage, wo die Physiker schon seit längeren, seit Jahrzehnten drüber nachdenken, ist, es wird bei diesem Kollaps, wieder ganz simpel gesagt, wird Strahlung frei, also das ist auch diese Hawking-Strahlung, die entsteht dabei und dadurch verliert der Stern auch wieder ein bisschen Masse. Und die Frage ist eben, wie viel ist das, wie läuft es genau ab und so weiter. Und diese Arbeit, die jetzt rauskam, von, das war glaube ich eine britische Wissenschaftlerin, eine Theoretikerin, die hat eben ausgerechnet, dass zumindest ihren Modellen nach, bei diesem Kollaps nicht genug Masse übrig bleibt, dass am Ende irgendwas da ist, was ein schwarzes Loch sein kann. Das heißt, der Stern kollabiert zwar, aber am Ende bleibt nichts übrig, was ein schwarzes Loch werden kann. Und das wurde halt dann in den Medien verkauft mit neuer Theorie, zeigt, schwarze Löcher sind mathematisch unmöglich. Und da ja auch der Urknall eine Singularität war, ist auch die Urknalltheorie falsch. Ja, also so ungefähr, je nachdem, in verschiedenen Graden der Hysterie wurde es halt berichtet. Und das ist halt, wie gesagt, es geht halt darum, dass du halt irgendwie, das sind alles Modellrechnungen und vor allem Modelle, die sich mit Bereichen beschäftigen, wo wir noch nicht mal ausreichend vernünftige Theorien haben, weil da geht es ja um Gravitation, Quantenmechanik und so weiter. Mhm. Wir haben immer noch keine Theorie, die beides vereint. Das heißt, du musst da sehr, sehr viele Annahmen machen und wie gesagt, über das Thema streiten sich die Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten, wie das genau abläuft. Und jetzt hat man halt irgendwie ein Modell, hat halt wieder mit Annahmen, über die intern auch sehr kritisch gestritten wird, ob die jetzt vernünftig sind oder nicht, hat halt ein bisschen mehr über das Thema rausgefunden. Aber wie gesagt, dass halt jetzt irgendwie schwarze Löcher nicht existieren oder sowas, das ist halt Unsinn. Also diese Aussage lässt sich da nicht machen damit. Und auch im CERN werden die auch nicht auftauchen. Also je nach, auch selbst, auch wenn sie es gibt, im CERN wird es nicht geben. Und wenn es im CERN gibt,
sie werden die Erde nicht vernichten. Mist.
Dann tun sie uns nichts, ja.
Britische Wissenschaftler hingegen haben festgestellt, warum wir so gut Gesichter erkennen können. Und zwar haben sie, das ist eigentlich auch ein bisschen, die haben sich gedacht, okay, wie können wir denn eigentlich gut ins Gehirn gucken? Normalerweise machst du das ja mit so EEG-Helmchen, ne? Also so Mützen auf dem Kopf, wo so Elektroden dran sind, sowas. Das ist aber relativ grob nur. Dann haben sie sich gedacht, Moment mal, es gibt doch auch Leute, denen stecken wir regelmäßig Elektroden in den Kopf, um zu gucken, was da los ist. Und zwar Epileptikern. Das heißt, die haben sich Epileptiker geholt, die sowieso schon Elektroden im Kopf haben und haben mit denen Bilderkennungsexperimente gemacht und haben denen Bilder gezeigt, also so Mischbilder, also wo sie Fotos von zwei Leuten übereinander gelegt haben und geguckt, wen erkennen die zuerst. Ne, so, also was weiß ich, Florian Freischütter und Holger Klein zu einem Bild zusammengemorpht.
Oh, das kann ich sehen.
Und dann ich auch nicht. Dann hätte ich nämlich eine Halbglatze. Und wir hätte aber nicht so einen runden Kopf, das wäre auch nicht schlecht, verdammt. Und haben halt geguckt, welches Gesicht erkennen die zuerst. Und je nachdem, welches Gesicht sie zuerst erkannt haben, hat in einem bestimmten Hirnareal, das der Gesichtserkennung zugeschrieben wird, und zwar das Gesichtserkennungsareal, das ist im Schläfenlappen, haben da Neuronen gefeuert. Interessant ist jetzt, wenn sie Person A erkannt haben, hat Neuron A gefeuert. Wenn sie Person B erkannt haben, hat Neuron B gefeuert und Neuron A ist stumm geblieben. Daraus schließen sie, dass wir, wenn wir Gesichter erkennen, nicht einzelne Merkmale dieser Gesichter zusammensetzen im Gehirn und daraus dann die Information letztlich emergiert, das ist Florian, sondern ich habe in meinem Gehirn Neuronen, in denen du als Person komplett abgespeichert bist. Das heißt, sobald mein Gehirn dein Bild wahrnimmt, feuert ein bestimmtes Neuron oder bestimmte Neuronen feuern dann im Gehirn und sagen unmittelbar Florian Freistetter.
Das heißt, ich hab ein Holgi-Neuron bei mir
im Kopf. Du hast ein Holgi-Neuron bei dir im Kopf.
Muss ich mir gleich wegsaufen, mal
da. Wahnsinn,
oder? Dann erkenne ich dich nicht mehr.
Aber ich finde das total irre. Das heißt, du speicherst nicht Merkmale ab, also die Nase ist da, sondern du speicherst im Grunde dein Erleben der Person in einer bestimmten Schublade ab.
Da gibt's aber auch, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt da zusammenhängt, aber es gibt ein Buch von Douglas Hofstetter, den habe ich auch schon öfter erwähnt hier. Ja. Und ich glaube, sein vorletztes Buch war das hieß Ich bin eine seltsame Schleife, hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Der will auch immer erklären, wie Bewusstsein funktioniert und eben erklärt das halt jetzt nicht so sehr physiologisch, sondern halt eher durch Muster, Informationsprozesse und so weiter. Mhm. Und der hat auch gesagt, dass du quasi, wirst du vielleicht kennen, wenn du einen Mensch hast, den du sehr, sehr gut kennst, irgendwie Partnerin, Verwandtschaft, Familie und so weiter, dann hast du quasi, du kannst dich quasi in diesen Menschen hineinversetzen. Also du kannst quasi überlegen, okay, wenn ich jetzt das zu ihr sage, dann reagiert sie so darauf, oder ja, wenn ich jetzt wieder das, du kannst dich quasi in die Person reinversetzen, ja, und dir quasi intern quasi in den Modus, ich bin jetzt diese andere Person und kannst dann so denken, wie sie denken würde und wie sie handeln würde, halt das nachvollziehen. Also sowas, das nehme ich an, wirst du kennen, dass sowas gibt, ja. Und da hat eben auch gesagt, dass das quasi, wenn du quasi Bewusstsein jetzt einfach als die Art und Weise, wie halt ein Mensch denkt, fühlt, arbeitet, annimmst, dann, also in dem Buch hat er das wesentlich ausführlicher noch erklärt, als ich es jetzt tue, aber dann hast du quasi dieser Modus, wo du quasi umschaltest zu einem anderen Menschen, ist quasi ein Teil des anderen Menschen in dir drinnen. Also das wirklich hat es auch wirklich wörtlich gemeint. Wenn du gesagt alle, dass wenn du alle das
ja,
ich überlege gerade, das erklärt, dass du quasi, dass wenn jetzt quasi
du erzeugst in dir eine Repräsentation des anderen.
Genau, und das ist dann quasi in einem gewissen Sinne genauso real wie das Original. Ja. Das heißt, wenn jetzt quasi diese andere Person sterben würde, dann wäre quasi ein Teil des Bewusstseins dieser anderen Person wäre quasi in dir jetzt ohne irgendwelchen Kitsch und Mythos
saugt da jemand Staub bei dir im Hintergrund?
Ich glaube, meine Mitbewohnerin hat gerade angefangen, Staub zu saugen.
Die will und die hasst uns, ne?
Wahrscheinlich. Ich glaube, die kennt die Sendung nicht mal.
Die hasst aber die Wissenschaft, die ist wissenschaftsfeindlich. Zieh da aus.
Ja, nee, sie arbeitet am Theater, obwohl.
Ja. Ja. Siehst
du? Nee. Aber es ging halt darum, dass du quasi dann ein Teil vom Bewusstsein quasi in diesem anderen, also quasi die These war, dass ein Bewusstsein nicht unbedingt an ein einziges Gehirn gebunden ist und dass ich ein Bewusstsein auch auf verschiedene Gehirne aufteilen kann, sagen wir mal so. Und dass du quasi dann
ich würde dann aber bestreiten, dass es auf verschiedene Gehirne aufgeteilt, unabhängig von seinem Zentralbewusstsein, würde ich es jetzt mal nennen, existiert.
Ja, also man müsste das im Buch nochmal nachlesen, das ist schon lange her, als ich es gelesen habe, aber er hat das schon recht überzeugend erklärt da.
Das kann man gut argumentieren, aber ich glaube nicht, dass wenn, also die Frage ist ja, wie viele externe Teilbewusstseine, also wie viel externes Teilbewusstsein muss ich haben, um einen kompletten Florian Freistetter zu erzeugen.
Das ist eine gute Frage.
Also wie viel Prozent von Florian Freistetter bin ich in der Lage zu repräsentieren? Und ja, wie viele Menschen brauche ich oder wie viele andere Gehirne brauche ich, um darin Florian Freistetter in seiner Gänze zu repräsentieren? Und ja, auch das wird wiederum nicht funktionieren, weil was ich nämlich nicht repräsentieren kann, ist dein Erleben. Das kriege ich nicht hin, weil ich nämlich nicht weiß, wie kalt empfindest du kalt? Und zwar genau jetzt. Also ist dir jetzt kalt oder ist dir jetzt nicht kalt? Ist dir morgen unter denselben Bedingungen kalt oder ist dir nicht kalt? Und wenn du solche Dinge, glaube ich, und wenn du solche Dinge nicht auch mit abbilden kannst in deinem eigenen Gehirn, dann wirst du, glaube ich, daran scheitern, das Bewusstsein des anderen komplett unabhängig von dem anderen darzustellen.
Das kann gut sein, ja, also natürlich die externen Empfindungen, klar, das spielt eine Rolle, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie wüsstest, wo ich bin und wie die Temperatur hier gerade ist und mich halt wirklich gut kennst und weißt, wann mir kalt ist und wann nicht und so weiter, dann kannst du das vielleicht auch in gewissen Sinne nachvollziehen. Also schwer zu sagen. Also da, wenn gut, das ist, wenn es einfach wäre, dann würden die Menschen nicht so schon so lange drüber diskutieren. Also
ich bin mal gespannt, ob die Entwicklung der Österreicher, also Auphonic, in der Lage ist, das Staubsaugergeräusch nachher rauszurechnen. Das heißt, falls jetzt irgendjemand sich wundert, wir hören ein Staubsaugergeräusch, wenn ihr das nicht hört, dann hat Auphonic gute Arbeit gemacht und ihr solltet denen was in den Spendenhut
werfen. Ja, bin mehr gespannt, was da los ist. Warum jetzt wird, glaube ich, gerade die Küche gesaugt. Das passiert normalerweise nicht. Also vielleicht ist halt eine Party heute.
Keine Ahnung. Oder sie hat irgendwie, weiß ich nicht, Müsli verschüttet oder irgendwie sowas. Kann natürlich auch sein.
Mal gucken. Ja. Mal sehen. Ich habe, glaube ich, keine Geschichten mehr. Oh ja, doch. Eine habe ich noch. Wer sagt das immer? Otto?
Nee. Otto war das. Agge,
einen habe ich. Genau. Ja, und zwar, das finde ich jetzt, ist ein bisschen deprimierend, aber auch ein bisschen optimistisch. Es geht Klimawandel und Kiribati. Was man angeblich Kiribas ausspricht, steht in dem Artikel, frage mich nicht. Ich sage jetzt trotzdem mal Kiribati. Und zwar, das ist ja eine von diesen Inselländern, die im Wesentlichen bald verschwinden werden. Ja.
Kiribati ist verloren. Ne? Ja. Das können wir aufgeben.
Ja, also die in 30 Jahren oder sowas sind die überschwemmt, wohnen 100.000 Menschen dort. Und es ist jetzt schon, dass da teilweise wirklich eben die Inseln, dass das die Gärten von den Inseln irgendwie überschwemmt werden von den Leuten dort, dass die ihre Häuser aufgeben müssen, die in der Nähe von der Küste sind, dass da irgendwie das Quellwasser schon versalzen wird. Also da, das ist schon ganz konkret dort, was passiert. Und in den nächsten Jahrzehnten werden die Inseln halt weg sein und die überlegen sich halt wirklich, was sie machen. Also die haben einerseits schon gesagt, sie wollen irgendwie, halt sie haben sich irgendwo anders, glaube ich, was gekauft, Land, auf dem sie dann irgendwie umsiedeln können. Und das, was ich cool fand, war, was ich nicht cool fand, war, dass Neuseeland gesagt hat, sie akzeptieren keine Klimaflüchtlinge.
Für Arschlöcher.
Ja. Und was ich cool fand, war, dass der Präsident gesagt hat, er will jetzt schauen, dass die Menschen von Kiribati alle möglichst massiv gebildet werden. Also wirklich so eine Bildungsinitiative. Er hat gemeint, wenn wir schon aufgeben wollen, wir wollen keine Flüchtlinge mehr werden. Wir wollen halt wirklich
wir wollen eingeladen werden von den anderen, weil wir so super sind.
Das ist so cool. Ungefähr, das ja. Also das ist halt cool. Wirklich, ich möchte halt wirklich möglichst die Menschen ausbilden, damit die halt dann, wenn sie schon weggehen müssen, dann möglichst gute Chancen haben anderswo. Und das fand ich eine gute Sache, das ist eine gute Initiative. Besser als das Beste, was er machen kann in der Situation.
Ja, sehr, sehr cool. Ich hätte hier noch drei psychologische Themen mitgebracht. Soll ich sie alle drei kurz anreißen oder willst du eins aussuchen?
Kommt davon, was hast du zur Auswahl?
Ich habe zur Auswahl Glauben, Sitzen und Netzwerken.
Netzwerken finde ich doof.
Netzwerken findest du doof? Ja, ist ja, interessant. Das ist eine der Erkenntnisse. Netzwerken, ja? Netzwerken macht ein schmutziges Gefühl bei den Menschen, die Netzwerken. Also es geht um Netzwerken, um so ne bei so Jobtreffen irgendwas, also wo man Leute kennenlernt, die einem beruflich weiterhelfen können. Das macht bei vielen Menschen hinterher ein schmutziges Gefühl.
Das hat sowas von Anbietern und so
irgendwie. Genau, ja. Das haben sie gemessen, indem sie Leute nach dem Netzwerken gebeten haben, bestimmte Fragebögen auszufüllen und sowas. Und da konntest du unter anderem wahlweise das Wort musstest Wortergänzungstests machen und da war unter anderem das Wort Waschen, Wischen drin. Und das A und das I haben gefehlt. Und je nachdem, wie du das Netzwerken empfunden hast, hast du hinterher Waschen oder Wischen ergänzt. Sie haben dann halt also noch ein paar mehr Tests gemacht und haben halt gesagt, okay, die Leute, die, also es gibt halt eine nicht geringe Anzahl von Menschen, ist nach solchen Netzwerktreffen, verspürt das Verlangen, sich zu waschen. Also zu duschen, weil sie sich irgendwie schmutzig fühlen. Interessanterweise geht das aber nur Leuten so, die nicht schon in machtvollen Positionen sind. Weil Leute, die in machtvollen Positionen sind, sagen, ich gehe netzwerken, weil ich anderen etwas zu bieten habe. Die anderen, die da hinkommen, die nur in einer schwachen Position sagen, ja, ich bin ja so ein Schnorrertyp hier. Ich komme hier so als Schnorrer hin, das finde ich irgendwie eklig, da fühle ich mich nicht wohl mit. Und daraus ableitend kann man sagen, wenn du netzwerken gehst, geh mit der Haltung netzwerken, oder mit der Frage im Kopfnetz, was kann ich eigentlich den anderen bieten? Also wie kann ich den anderen nutzen hier auf diesem Netzwerktreffen? Dann bist du nämlich besser im Netzwerk, gehst glücklicher vom Netzwerktreffen weg und gehst höchstwahrscheinlich auch zum nächsten Netzwerktreffen, weil du dich eben nicht scheiße fühlst.
Ja, es ist klingt einleuchtend, aber ja. ich finde Netzwerken ist generell, also ich weiß nicht, irgendwie das ist so.
Doch, das ist super.
Ja, es ist,
das ist halt, guck mal, wie kriegt man die Jobs durch Vitamin B? Da regen sich immer alle drüber auf, aber letztendlich ist es doch, also so läuft halt die Welt. Man kennt sich, man
hilft sich. Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht müssen wir doch definieren, was jetzt Netzwerken genau heißt, ob das hier wirklich irgendwo so, wie es halt bei den Konferenzen oft ist, muss ich dann irgendwie irgendwelche Tischen aufstellen muss und miteinander gezwungen über irgendwas reden. Das finde ich halt immer doof, wenn sowas ist. Also wenn ich jetzt hier, was ich mit meinem Blog und allen Dingen mache, ist ja auch im Prinzip Netzwerken. Also
genau.
Das finde ich noch eher, das ist noch ein bisschen
Das machst du auch aus der, natürlich auch aus der Haltung heraus, dass du den Menschen etwas zu bieten hast. Du sagst halt, hier, ich weiß was, ich kann das interessant vermitteln, hier nehmt. Und also das hat zur Folge, dass Menschen zu dir sagen, hier, komm doch mal vorbei, halt doch mal einen Vortrag, dafür gibt's wieder Honorar und du kannst deinen Lebensunterhalt bestreiten.
Das stimmt, ja, also ich habe das vielleicht irgendwie, dann habe ich jetzt mein Netzwerkbegriff, ist vielleicht ein bisschen falsch.
Also was halt scheiße ist, ist, wenn du dich dann irgendwie mit Freunden und Bekannten triffst und das nur aus dem Grund machst, weil der eine jetzt irgendwie in eine Führungsposition aufgestiegen ist und du dir denkst, na, vielleicht hat er ja einen Job für mich. Also das wäre halt mies.
Ich meinte jetzt eher diese komischen, was eher so an Speed-Dating erinnert, was ich halt irgendwie bei Konferenzen öfter sehe, wo sie sagt, jetzt kommen die hier, jetzt machen wir so eine Vorstellungsrunde und dann hast du welche Tischchen, dann müssen alle stehen und nach 5 Minuten klingelt irgendwann, dann musst du mit so einem anderen Tischchen weitergehen, dann stehst du da und musst mit irgendwelchen Typen gezwungen reden. Also das ist so, wo das Netzwerken mir bis jetzt persönlich begegnet ist. Also
sowas habe ich noch nie gehabt.
Wo halt wirklich dann irgendwie mit Leuten zusammengeschmissen wirst und dann halt irgendwie so, jetzt netzwerkt mal. Also das
dachte, sowas habe ich zum Glück noch nie gehabt. Also bei mir war das immer in so einem sehr, das war immer sehr organisch irgendwie alles, dass es auf einmal ums Netzwerken ging. Dann hast du irgendwo was gearbeitet und dann hat der weiß ich nicht, Verantwortliche für das, wo du irgendwie dann was moderiert hast oder so, hat dann gesagt, hier komm, bleib doch heute Abend noch auf der Party, da lernst du noch ein paar Leute kennen. Also das so, und das war immer sehr ungezwungen und sehr, sehr angenehm.
Ne? Ja, das ist klar, das ist was anderes, ja.
Apropos an Tischen stehen, einen habe ich noch. Sitzen, ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, sitzen macht doof.
Okay.
So.
Inwiefern
unter welchen Umständen? Die haben sich angeguckt, also sie haben sich, vor allen Dingen bei alten Leuten haben sie sich das angeguckt, zwischen 60 und 78 Jahren haben sie Leute mit Menschen mit Bewegungssensoren ausgestattet und haben die weiße Hirnsubstanz angeguckt. Sich dabei in der weißen Hirnsubstanz Läsionen angeguckt, Läsionen der weißen Hirnsubstanz und wie das Wasser in der weißen Hirnsubstanz verteilt ist. Und die weiße Hirnsubstanz, die ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass wir lernen und hier, ne? Sag schnell. Lernen und uns erinnern. Das Klassiker, herrlich. Hier, wie hieß nochmal der Typ, der diese Erinnerung?
Steh doch mal auf.
Das ist großartig. So, haben halt geguckt, was passiert, wie bewegen die sich, wie wirkt sich Bewegung auf die weiße Hirnsubstanz aus? Und da haben festgestellt, dass wenn du lange sitzt, deine weiße Hirnsubstanz mehr Läsionen aufweist, also dass deiner weißen Hirnsubstanz schlechter geht, als wenn du dich regelmäßig bewegst und auch viel bewegst. Und das Beste ist, Sitzen macht die Bewegung wieder kaputt. Das heißt, wenn du dich jetzt irgendwie, ne, du hast jetzt deinen Marathon gelaufen und so, das war total super für deine weiße Hirnsubstanz. Wenn du jetzt 3 Tage gesessen hast, ist der ganze positive Effekt, den das hatte, wieder weg. Das heißt, du musst regelmäßig dich bewegen, also du musst regelmäßig einen Ausgleich zu diesem Sitzen haben, um dein Gehirn in Ordnung zu halten. Fand ich irgendwie auch nochmal ganz interessant. Und da kannst du dann, das ist dann auch nochmal so Alzheimer relevant und solche Sachen.
Ist da jetzt hier mit Sitzen tatsächlich einfach nur wirklich im Sessel sitzen gemeint oder halt der Kontrast zur Bewegung? Also würde es jetzt einen Unterschied machen, wenn ich jetzt bei meiner Arbeit jetzt zum Beispiel nicht vorm Schreibtisch sitze, sondern am Schreibtisch stehe? Oder heißt es wirklich nur, geht's wirklich um Bewegung?
Das ist eine interessante Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es um Bewegung tatsächlich. Okay. Also Fitness, warte mal, wo ist es hier? Überdurchschnittlich stark degeneriert. Zitiert. Noch eine halbe Stunde trainieren.
Ja. Okay, und der
physiologische Effekt von zu langem Sitzen ist immer noch schädlich, selbst wenn du abends noch eine halbe Stunde trainierst. Das heißt, du musst es auch häufiger machen. Also bewegen und vor allen Dingen nicht zu bequem leben. Das ist Vermeiden eines bequemen Lebensstils. Ist gut für das Gehirn im Alter. So langsam kommt das ja bei uns auch näher.
Tja, mal schauen.
Ja. Sitzen macht doof. Und jetzt haue ich den letzten auch noch um die Ohren. Ja. Schutzengel gibt's tatsächlich.
Ja, echt?
Ja. Menschen, die an Schutzengel glauben, leben vorsichtiger und haben darum weniger Unfälle.
Warum? Ich überlege gerade.
Das ist eine gute Frage. Warum das so ist?
Eigentlich denke ich mal, ich habe ja einen Schutzengel, ich kann mich ja irgendwie hier.
Genau. Das ist eben das Schöne daran. Darum finde ich den auch nochmal sehr interessant. Die kanadischen Wissenschaftler, die das festgestellt haben, haben nämlich feststellen wollen, dass Menschen, die an Schutzengel glauben, mutiger sind. Das wollten sie belegen. Jetzt haben sie belegt, Menschen, die an Schutzengel glauben, sind eben nicht mutiger. Sie wissen allerdings nicht, sagen sie dazu, dass also sie wissen nicht, was Ursache und was Wirkung ist.
Ist auf jeden Fall interessant. Also ich überlege gerade, ob Schutzengel, ob das jetzt quasi ob das was Christliches ist oder ob es sowas in anderen Religionen auch gibt.
Es gibt zumindest in so Naturreligionen gibt es oft dieses Bild vom geistigen Führer, der in einer anderen Dimension ist.
Ja, was anderes.
Stimmt, der greift wirklich nicht aktiv ein.
Habe ich mir im Auto hier meinen Schutzengel irgendwie Aufkleber, genau, und dann passiert mir nichts im Unfall oder sowas. Das ist, glaube ich, was anderes als diese Schutzgeister oder die geistigen Führer oder sowas.
Der Schutzengel greift halt aktiv ein, ohne dass du ihn dazu anrufen musst in irgendeiner Weise. Ja, das stimmt. Eine interessante Frage, ob es das woanders auch gibt. Vielleicht weiß das ja irgendwer aus der Hörerschaft.
Genau, dann sag Bescheid.
Ja, machen wir. Jetzt haben wir gar nichts, worüber wir uns lustig machen können.
Wir können noch über den. Ich habe gestern rausgefunden, dass es einen Schutzpatron für Naturwissenschaften gibt.
Ach was,
Schutzheiligen. Das ist der Albertus Magnus.
Ach, der Albertus Magnus.
Ja.
Wer war das nochmal?
Das steht hier gleich nebenan. Bei mir steht schon eine Statue und die habe ich mir mal. Ich bin da ewig dran vorbeigelaufen und wollte mal rausfinden, wer das ist. Und dann habe ich den mal gegoogelt. Das ist so ein Wissenschaftler, also irgendwie aus dem, glaube ich, 11. oder 12. Jahrhundert. Irgendwie da kam irgendwas aus der Kölner Gegend, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und hat halt irgendwie so Theologe, früher Philosoph. Der hat die Aristotelik begründet. Ja, also hat quasi der den Aristoteles wieder zurück in die Kirche geholt. Also dem haben wir das Ganze verdanken, dass halt die Kirche sich so auf Aristoteles gestützt hat. Ah. Und hat aber auch irgendwie noch, glaube ich, die moderne Mineralogie oder zumindest die Ansätze begründet und hat halt so ein bisschen so was man halt damals so als Wissenschaft bezeichnet hat, gemacht. Also so eine Mischung aus Religion, Wissenschaft und allem drum und dran. Und ist halt dann aus irgendeinem Grund ist immer mal heilig gesprochen worden und ist jetzt irgendwie der Schutzheilige der Naturwissenschaftler. Also vielleicht, wenn das hilft, vielleicht sollten wir den auch mal anrufen. Oder ich anrufen.
Wobei, wenn er Kölner ist, dann heißt er nicht Albertus Magnus, sondern Albertus Magnus.
Ich vermute mal, dass die, weiß ich, ob die schon damals wieder Sprachwissenschaftler, wenn die Bescheid wisst, vielleicht haben die damals schon Kölsch gesprochen, vermutlich eher nicht.
Nee, eher sowas wie, was hat man da gesprochen? Ich wusste es auch mal.
Es waren das Mittelalter, da waren die Siegfried und die, nee, das war die,
nee, nee, die was, Xanten. Was haben wir denn gesprochen damals? Ach verdammt, siehst du? Vergesse es immer wieder.
Ja, Mittelhochdeutsch.
Irgendwas mit Ripuarisch oder so ähnlich.
Also das ist auf jeden Fall, nee, mein Mittelalter, das war Mittelhochdeutsch.
Meinst du?
Ja, klar.
Auch in Köln?
Naja, sicher, natürlich.
Beim Albertus Magnus haben sie Mittelhochdeutsch gesprochen.
Tja.
Bevor das jetzt noch alberner wird, danke ich für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und wir danken für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.
Ist nicht tot.